Yo, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin der Host, dem ihr seid, mit der Folge 241 und heute habe ich Tonio Zeidler zu Gast. Er ist Calisthenics-Athlet und wir hatten ihn ja schon zweimal hier im Podcast und beide Male haben wir über Calisthenics gesprochen. Die letzte Folge ist mittlerweile schon über 3 Jahre her und in den 3 Jahren hat sich einiges getan und zwar Final Rap, wo er ja stark involviert ist, hat mittlerweile eine Weltmeisterschaft veranstaltet und ist zu einer, ja, zum großen Namen geworden in dieser Calisthenic oder auch Streetlifting-Szene. Und 2024 stehen wieder die nächsten großen Wettkämpfe an. Tonio macht da natürlich auch noch mit, hat in der Zeit, was Training im Bereich Calisthenics angeht, nochmal einiges dazugelernt, hat viel Erfahrung gesammelt, was so diese Verletzungen und Überlastungserscheinungen auch angeht. Und da sprechen wir natürlich einmal drüber. Das heißt so, was sind so die typischen Sachen, die bei den Dips häufig passieren, wenn Leute sehr viel und sehr häufig schwere Dips trainieren? Wie kann man dem vielleicht auch entgegenwirken? Und dann sprechen wir auch über das Thema Doping und Dopingkontrollen, weil sie das nämlich jetzt bei Streetlifting und Final Rapids auch einführen wollen. Und sonst natürlich noch viele andere Sachen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Ich glaube ja auch, dass du mittlerweile ein paar Kilo schwerer bist, oder? Vor allem jetzt nach den Weihnachtsfeiertagen.
Ja, also die Weihnachtsfeiertage sind da, glaube ich, weniger dran schuld. Also ich wiege jetzt mittlerweile 113, glaube ich. 113 Kilo müsste ich wiegen. Ja.
Wobei doch jetzt jeder denken würde, das ist für Calisthenics eigentlich nicht so geil, wenn du schwerer bist.
Ja, also ich glaube, es kommt immer darauf an, was man als Ziel hat. Ich denke, im normalen Calisthenics, also gerade wenn du so in diese Statics-Richtung gehst oder einfach so draußen versuchst, so maximal viele Wiederholungen zu machen, dann macht es natürlich wenig Sinn, so viel zu wiegen. Das ist ganz klar, weil dann bist du einfach an diesem Sweet Spot vorbei, wo dir mehr Muskelmasse nicht unbedingt mehr bringt. Das sieht man ja auch in der Leichtathletik beispielsweise. Da sieht ja auch nicht jeder aus wie ein Bodybuilder, sondern da bist du auch recht spezifisch an die Sportart angepasst und so ist es im Calisthenics auch. Also die Leute, die jetzt draußen am Park trainieren, die haben gar nicht das Ziel und ich glaube, es wäre auch sehr schwer möglich, jetzt nur mit Bodyweight-Training in den Bereich vorzudringen. Also es ist möglich, aber ich glaube, deutlich schwerer, als wenn du da jetzt auch noch ein paar Sachen aus dem Gym an Kurzhanteln, Langhanteln etc. mitnutzen kannst.
Naja. Die letzte Folge von uns beiden ist dann 3 Jahre jetzt her. Und da hast du, glaube ich, noch knapp unter 100 Kilo, kann das sein?
Ja, müsste sein. Also so ziemlich genau 100 Kilo müssten es gewesen sein damals. Da war ich aber auch noch ein bisschen mehr shredded. Also jetzt habe ich auch, denke ich, noch einen deutlich höheren Körperfettanteil in Relation, was sich aber tatsächlich gar nicht so negativ auf die Performance bisher jedenfalls ausgewirkt hat.
Okay. Und wenn man sich jetzt eure Lifts anschaut mit Dip, Muscle-Up, Pull-Up und Squat. Bei der Kniebeuge merkst du wahrscheinlich, ist es eher positiv durch diese Zunahme. Merkst du bei den anderen dreien, dass da das Körpergewicht sich negativ auswirkt?
Also beim Dip würde ich auch sagen, dass es positiv ist. Liegt auch, glaube ich, einfach an der Thematik, dass jedes Mal, wenn du versuchst, so eine Flexion zu minimieren, also so eine Beugung in irgendeinem Gelenk, wird dir mehr Fett Stück weit helfen können und hilft natürlich auch dabei, sage ich mal, das Ganze so ein bisschen stabiler zu haben, weil einfach ein bisschen mehr um das Gelenk herum ist. Also sieht man ja auch bei den Knee-Sleeves beispielsweise in der Kniebeuge, dass man sich dadurch einfach ein Stück weit sicherer fühlt und so eine kleine leichte Fettschicht kommt natürlich auf deine Fettverteilung an, kann sich da meiner Meinung nach oder Erfahrung nach jetzt auch positiv auswirken. Aber bei Pull ist es natürlich ganz klar. Also da merkst du auch jedes Kilo, was du mehr wiegst, gerade beim Muscle-Up wirkt sich da auf jeden Fall negativ aus. Also man sieht das ja auch daran, dass ich jetzt von 2020 an im Muscle-Up quasi keinen Progress gemacht habe, in Anführungsstrichen, aber eben auch 13 Kilo jetzt einfach mehr wiege und immer noch ein 20 Kilo Muscle-Up mache. Also es heißt da dann tendenziell eher, dass ich schon im Muscle-Up stärker geworden bin, aber eben genau in der gleichen Rate, wie ich gegained habe.
Ja. Ja, da ist ja dann so ein bisschen so die Frage auch immer, auch das hast du ja auch oftmals bei Leuten, die dann in ihrem Trainingsplan protokollieren, mit Klimmzügen, mit oder ohne Zusatzgewicht auch, schreibe ich nur das Zusatzgewicht auf oder schreibe ich Zusatzgewicht plus mein Körpergewicht auf? Weil in deinem Fall macht er dann echt einen Unterschied. Also dann sind ja 113 plus 20 sind ja mehr als einfach nur 100 plus 20. Deswegen.
Genau.
Ja. Macht ihr wahrscheinlich mit Körpergewicht, oder?
Also wenn ich das tracke, mache ich das tatsächlich mit einem durchschnittlichen Wochengewicht vom Körpergewicht her. Aber so akribisch mache ich das tatsächlich auch nicht.
Ja.
Also bin ich ganz ehrlich, weil wenn ich mich von Woche zu Woche steigere oder eben auch nicht steigere, dann wird mein Gewicht ja nicht großartig schwanken. So, wenn er mal ein Kilo hoch oder runter ist, ja, mein Gott, in den meisten Fällen, also gerade in dem Bereich, wo ich jetzt trainiere, mache ich recht große Sprünge von Woche zu Woche. Also ich starte relativ entspannt im Training. Das heißt also, wenn wir jetzt mal sagen, okay, ich visiere in Woche 4 so 60 Kilo im Topsatz an, dann starte ich in Woche 1 wahrscheinlich so mit 40.
Mhm.
Also das, was dann in Woche 4 nicht mal Back-Off ist, um da einfach so diesen Progress überhaupt zu ermöglichen. Und da macht es dann nicht, zum Glück nicht so viel aus. Außerdem werde ich ja jetzt aktuell auch nicht noch schwerer. Das wäre jetzt auch Quatsch. Also ich finde, man muss da immer so ein bisschen diese Relation finden oder diesen Realismus einkehren lassen, wie viel kann ich noch schwerer werden, nur weil du jetzt irgendwie andere Leute siehst, die genauso groß sind, aber komplette genetische Freaks und dann halt nochmal 8 Kilo schwerer sind, bringt dir das halt nichts, wenn du dann auch 8 Kilo schwerer bist, aber eben nur noch 8 Kilo Fettmasse aufgebaut hast und irgendwo kommt jeder ja an sein Limit.
Hm. Und du hast ja schon gesagt, dass du beim Muscle Up die gleichen Gewichte bewegst, also was du dranhängst dazu. Bei Kniebeugen, boah, ich versuche mich zu erinnern, aber warst du damals bei 220 oder sowas, kann das sein? Oder 215?
Also 2020 müsste es schon so 235 gewesen sein, glaube ich. Also ich hatte genau 500 Kilo total. Ich hatte 20 Kilo Muscle Up, 85 Kilo im Pull sind 105, 160 im Dip sind 235 okay. In der Kniebeuge damals.
Und da ist jetzt aber ordentlich was draufgekommen.
Ja, definitiv. Also da bin ich jetzt mittlerweile bei 272,5,
ja,
die ich jetzt gebeugt habe.
Das ist dann ordentlich. Für so einen Calisthenics-Typ, ne?
Ja, also wir haben ja dann noch ein paar Jährchen aufzuholen im Vergleich zum Powerlifting, aber auch da das Tempo, in dem die Leute dort besser werden, gerade auf Weltniveau, das ist schon geisteskrank. Also wir hatten jetzt einen Dude, der hat in der bis 80 Kilo Klasse, hat er glaube ich 270 gebeugt.
Boah. Ist es dann jemand, der dann ursprünglich aus dem Powerlifting kommt?
Tatsächlich vermischt sich das in anderen Ländern sehr krass. Also zum Beispiel in Italien ist es völlig normal, dass die Leute da schwer beugen mittlerweile, aber auch schwer heben. Und da sind quasi, also ist das Ganze auch Powerlifting-Konstrukt ein anderes. Also in Deutschland hast du ja viel so Verbände, beziehungsweise dann Vereinsstrukturen darunter. Und in Italien ist es mehr so, dass es da so Teams gibt. Also es gibt dann zum Beispiel die Vikings Veneto, das ist so, glaube ich, mit das erfolgreichste Powerlifting-Team aus Italien. Und die sind dann halt so als Strength-Sport Experten anerkannt und dann trainieren die eben auch Streetlifter oder Calisthenics-Athleten, wie man es nennen möchte. Ich versuche übrigens den Begriff Streetlifting zu etablieren, damit man quasi ja einen Begriff hat, der sich deutlich leichter aussprechen lässt als Calisthenics, weil mit Calisthenics kann sowieso niemand was anfangen, dann kann ich auch gleich ein anderes Wort in den Raum werfen, mit dem niemand was anfangen kann.
Vor allem, wenn man es liest, für viele, die kein Englisch können, denken Calisthenics.
Genau, oder Calisthenetics.
Ja, ja.
Und niemand fängt, also kein Deutscher fängt da an, mit einem C als erstes zu googeln, wenn du dem sagst Calisthenics. Und in Italien hast du dann, wie gesagt, diese Vermischung ganz krass und dadurch ist da auch so eine Synergie entstanden, die ich ja auch in Deutschland so ein Stück weit anstrebe, wo ich einfach sage, hey, pass auf, man muss sich jetzt nicht irgendwie als Nischensportarten noch gegenseitig auf den Kopf hauen. sondern das Ziel ist, maximal stark zu sein. Und dann gibt es halt Leute, denen macht der Deadlift super viel Spaß oder denen macht halt der Muscle-Up super viel Spaß. Ja, dann geh halt in den Sport, der dir am meisten Spaß macht. Und wenn du immer wieder mal hin und her switchst, ist das ja auch super. Also da geht es ja nicht einfach darum, so das auszuschließen, nur weil der Sport anders heißt oder die Anforderungen mal ein bisschen verändert sind. Ich habe ja jetzt auch schon dieses Jahr, stimmt, wir sind ja noch in 2023, habe ich ja auch Powerlifting-Wettkampf mitgemacht und will auch nächstes Jahr wieder mal einen mitmachen. Das heißt nicht, dass ich das jetzt fokussiere, aber trotzdem macht mir das halt auch Spaß. So.
Ja.
Dementsprechend bin ich da der Meinung, sollte man da eher die Synergien suchen, als zu schauen, oh nein, ich habe Angst, dass mir Leute irgendwie abhauen.
Ja, vor allem ist da ja auch so viel Überschneidung. Also gerade jetzt Powerlifting und Streetlifting, wenn man das so nennt. Die Kniebeuge ist die gleiche. Ich denke, es gibt einen ganz großen Übertrag vom Dip zum Bankdrücken. Also vor allem Richtung von Bankdrücken zum vom Dip zum Bankdrücken. Andersrum vielleicht ein bisschen weniger, gerade wenn die Technik vielleicht noch nicht so geil ist und so. Dann hast du ja beim CrossFit, machen die ja auch Klimmzüge und auch Muscle-Ups und auch Kniebeugen und auch Dips teilweise. Das heißt, auch da ist viel Überschneidung mit da. Klar, Gewichtheben ist halt technisch einfach nochmal was ganz anderes, aber auch die sind ja in der Regel im Drücken ziemlich, ziemlich stark. Ich kann mich nur noch damals an Clarence Kennedy erinnern, als er dann irgendwie zum ersten Mal Bankdrücken gemacht hat. Nach 2-3 Wochen hat er irgendwie auch 200 gedrückt mit einem engen Griff. Was halt auch einfach brutal ist, und Kniebeugen können die ja auch alle. Das heißt, da können ja wieder alle voneinander profitieren, so. Und ich glaube auch, das ist für viele auch mal gar nicht schlecht, auch mal was anderes auszuprobieren und zu sehen und zu erfahren, auch im Training, um auch zu merken, so, hey, das fühlt sich eigentlich ganz geil an. Wenn ich jetzt die Dips so trainiere, wie Toni mir das gezeigt hat, dann nicht, wie ich immer dachte, oh, da tun mir die Schultern weh oder tut mir der Ellenbogen nach einer Zeit weh oder keine Ahnung was. Und merken dann vielleicht auch, anstatt dass ich dann an irgendwelche Geräte oder Maschinen gehe oder mir die Kurzhantel schnapp, um meinen Trizeps zu trainieren, kann ich halt auch Dips trainieren. Und dann kann ich die auch, wie im Powerlifting sonst, halt auch geil schwer trainieren. Und das macht ja dann nochmal mehr Bock, als wenn ich am Seilzug dann stehe und halt irgendwie, keine Ahnung, meine 12 Wiederholungen mache, weil das macht man da halt so. Da kann ich halt auch die Dips dann auch schwer machen, was dann halt auch meistens mehr Spaß macht.
Ja, ich denke auch, man muss dann immer ein bisschen eben schauen, wer trainiert das so. Also ich würde behaupten, dass jetzt gerade Weltklasse-Powerlifter das nicht unbedingt machen müssen, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht machen sollten, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Lukas von den Home Gym Builders, der hat ja jetzt den Brustmuskel abgerissen.
Ui.
Und das war halt durch Dips, und ich sag mal, meine Theorie dahinter ist einfach, dass er durchs Powerlifting deutlich stärker war als seine in dem Moment passiven Strukturen. Also es war, glaube ich, ein Muskelfaserriss oder Muskelbündelriss. Da will ich jetzt nichts Falsches erzählen. Aber du hast halt schon gesehen, dass er quasi mehr Kraft hat, als der Körper in dem Moment dann in dieser Position kannte und verkraftet hat. Und wenn man Dips macht, also ich hätte da auch mit Jason, das ist ein Kumpel von mir aus unserem Gym, der hatte auch so ein bisschen Dips angefangen, habe ich halt auch gesagt, so, ey, pass auf, die ersten 4 bis 8 Wochen machst du slow eccentric, unten pausiert, gibst da einen kompletten Fick aufs Gewicht, sage ich jetzt mal. Weil da geht's erstmal darum, dass dein Körper sich an die Bewegung gewöhnen kann, dass der lernt, diese exzentrische Phase zu kontrollieren, dass auch deine passiven Strukturen sich erstmal an diese Gelenksposition gewöhnen können, weil in Relation zum Bankdrücken hast du eben eine etwas höhere Range of Motion auch auf der Brust und natürlich auch eine veränderte Range of Motion jetzt für den Trizeps, weil du halt wirklich sehr weit nach hinten gehst, und gerade jemand, der extrem breit im Bankdrücken greift, der hat halt eine viel, viel geringere Range of Motion, muss man ja ganz klar sagen. So, das ist natürlich aber auch das Ziel in dem Moment. Und das eine Geschichte, wo ich sagen würde, die von der jeder Powerlifter, jede Powerlifterin profitieren kann, ist tatsächlich Overhead Movement. Und da haben wir ja mit dem Klimmzug als auch dem Muscle-Up, gut, den muss man jetzt nicht unbedingt trainieren, wenn man jetzt nicht vorhat, an einem Streetlifting-Wettkampf teilzunehmen. Aber das, was du über Kopf machst, das gibt's, findet im Powerlifting ja eigentlich gar nicht statt. So, niemand macht Overhead Press, niemand macht irgendwelche schweren Klimmzüge. Und wenn du dir dann anschaust, ich habe letztes Jahr habe ich Ende des Jahres an einer Bankdrückstudie teilgenommen, wo quasi mit EMG-Untersuchung gemessen wurde, wie hoch ist der Effekt von möglichem Neurodoping, also quasi nicht-invasive Hirnstimulation, und dann wurde dann gemessen. Und in Zusammenhang mit dieser Studie hat mir halt dann der Studienleiter auch erklärt, hey, pass auf, wenn du dir das und das anschaust, die EMG-Aktivierung vom Bizeps in der untersten Position vom Bankdrücken ist eine Geschichte, die, glaube ich, viele Leute sehr unterschätzen im Powerlifting. Also ich sehe viel zu wenig schwere Curls, in meinen Augen jedenfalls. Und ich glaube, viele könnten dann halt auch von Chin-Ups oder Pull-Ups profitieren, weil du halt auch ein Stück weit mehr Mobilität im Schultergelenk zulässt bzw. erarbeitest und automatisch dadurch natürlich auch noch eine etwas größere Bandbreite einfach an, ja, ich sag mal, Muskellängen abarbeitest. Und das ist nie negativ, wenn du den Muskel etwas komplexer trainierst, als er jetzt, sage ich mal, in seiner erforderlichen Form, ja, keine Ahnung. Ich glaube, man weiß, also versteht, was ich meine.
Ja, das mit dem Bizeps beim Bankdrücken ist echt ein lustiges Thema, weil so vor 15 Jahren, als noch so Jim Wendler und Dave Tate und so die ganzen anderen ehemaligen Westside-Lifter noch so richtig populär waren, da war es halt verpönt, als Powerlifter Bizeps zu trainieren. Das hieß, ja, Bizeps braucht kein Mensch, das ist Zeitverschwendung, und ich damals halt voll drauf gehört, weil es einfach keinen Bizeps trainiert, obwohl ich es wahrscheinlich voll nötig gehabt hätte. Und da musst du ja einfach nur mal Anatomie wirklich anschauen, mal gucken, hey, der Bizeps verläuft auch übers Schultergelenk. Natürlich ist er beim Bankdrücken auch involviert. Er ist natürlich jetzt nicht der wichtigste Muskel beim Bankdrücken, weit davon entfernt, aber er ist auch involviert. Und da stark zu sein, wird auf jeden Fall nicht schaden. Das ist ganz klar.
Und ich würde auch noch hinzufügen, das ist auch eine Geschichte, da habe ich mich auch mit Jason drüber unterhalten, weil, wie gesagt, der ist halt so ambitionierter Powerlifter, und dadurch, dass ich ja am Bankdrücken verhältnismäßig schon recht stark bin, versuche ich mir natürlich auch zu erklären, woher kommt das denn beispielsweise. Gut, wenn ich jetzt meine Dips anschaue, rein von dem, was ich an Zusatzgewicht bewege, bin ich es halt gewöhnt, auf den Händen so und so viel mehr Last sowieso schon auszubalancieren. Also ich habe immer mehr Last auf den Händen, als ich je beim Bankdrücken bewegen kann oder werde. Das ist ganz logisch. Das heißt aber auch, ich habe halt eine ganz andere Stabilität, was meinen Oberarm betrifft. Also der wird halt ganz anders abgesichert, gerade auch durch den Latissimus, meiner Meinung nach. Also das ist auch eine Geschichte, die merke ich halt auch beim Bankdrücken und beim Dip, dass ich dann den Lat halt richtig gut anspanne und der im Endeffekt so, ja, wie den Oberarm ein Stück weit mit verankert. Auch da wieder, das ist natürlich nicht der Hauptdriver in der Bewegung. So, das muss jedem klar sein, aber es bringt dir halt auch nichts, wenn du eine super starke Brust und einen super starken Trizeps hast, aber du diese Kraft überhaupt nicht übertragen kannst, weil der Rest relativ gesehen ein bisschen verkümmert oder hinterher ist. So, deswegen ist zum Beispiel jetzt ein Jonah im Powerlifting, warum ist er so stark? Ja, einerseits hat er eine brutale Genetik dafür, aber er ist eben auch durch diesen Bodybuilding-Hintergrund well-rounded. So, da gibt's nicht so diesen Quasi-Modo-Effekt, sage ich jetzt mal, dass du halt eigentlich nur das trainiert hast, was du Powerlifting brauchst, und dann hast du halt eine Brust und einen Trizeps, aber so der Rest ist halt so ein Stück weit hinterher, sondern wenn du well-rounded bist, dann hast du natürlich deutlich mehr Potenzial, auch dich an neue Belastungen zu adaptieren. Also wenn er zum Beispiel jetzt eine Technikanpassung macht, meiner Meinung nach jedenfalls, wird er die vermutlich besser wegstecken als jemand, der halt sehr spezifisch in seiner bisherigen Technik optimiert ist, auch muskulär. Und deswegen finde ich halt haben wir ein Stück weit Glück im Streetlifting, dass wir, wenn man sich das jetzt mal aus der Schultergelenkssicht anschaut, wir haben Overhead-Movement durch den Pull, und wir haben aber durch den Dip auch, ich sag mal, die maximale Bewegung nach hinten in der Schulter. Und damit hast du natürlich einerseits eine gewisse Verletzungsanfälligkeit, ganz klar. Andererseits, wenn du halt verletzungsfrei bleibst, auch ein sehr stabiles Schultergelenk, weil es halt wirklich in der, ja, ich sag mal, fast kompletten Range trainiert wird.
Ja. Und wenn man sich mal nur die Bewegung anschaut, beim Bankdrücken vor allem, gerade wenn du jetzt die Normalos nimmst, die jetzt nicht so anatomisch so die absoluten Mega-Bankdrücker sind, mit einem extrem kurzen Weg, mit kurzen Armen, wo die Stange ja dann schon immer eigentlich in einem Bogen verläuft, aber natürlich trotzdem nochmal linearer als bei jemandem, der jetzt nicht so perfekt zum Bankdrücken geeignet ist. Dann ist es ja eher wie so eine, ja, wie so eine Schaufelbewegung, kann man sich ja fast vorstellen, wo am Schluss der Ellenbogen dann noch durchgestreckt wird. Und der Overhead Press im Stehen mit der Langhantel ist ja eigentlich genau das Gleiche, weil ja da der Kopf im Weg ist. Das heißt, man kann ja nicht senkrecht hoch und runter drücken. Das heißt, du hast immer irgendwo auch eine Schultergeschichte mit dabei. Also gerade die vordere Schulter ist beim Bankdrücken halt auch einfach stark mit dabei. Und der Dip ist ja nichts anderes. Ist halt nur in einem anderen Gelenkswinkel. Ist halt dann eher hinterm Körper. Aber auch da hast du ja dann diese, ja, wie so eine Schaufelbewegung, könnte man sich dann vorstellen. Und das habe ich persönlich, ich bin jetzt zwar kein guter Bankdrücker, aber trotzdem immer gemerkt, wenn ich viel Schulterdrücken gemacht habe mit allen möglichen Variationen, wurde mein Bankdrücken immer besser. Wenn ich mich nur auf Bankdrücken fokussiert habe, hat nie gereicht. Ja, weil das ist ja dieses, das sehe ich auch im Powerlifting in Deutschland auch so, wo ich mir so denke, so die würden meistens davon profitieren, wenn sie mehr allgemeiner trainieren würden, außerhalb von den Wettkämpfen. Und eben, wie jetzt der Bodybuilder, halt alles trainieren. Und alle Schwachstellen, also muskulären Schwachstellen auch irgendwie ausgleichen, weil die dann einfach so spezifisch weiter trainieren und immer in ihren verkürzten Range of Motion bleiben, in ihrer hebeloptimierten Bewegung bleiben, weißt du, wo dann einfach so das Muskuläre rausgenommen wird. Mhm. Aber du kommst halt irgendwann einfach an so einen Punkt, wo du, da brauchst du halt dann eben einfach mehr diese Ruhekraft und einfach mehr Muskulatur. Und da hilft das allgemeine Training halt einfach ungemein. Und bei euch wird es ja nicht anders sein mit dem Dip, dass du ja eigentlich wie bei Bankdrücken im Powerlifting auch versuchst, die Range of Motion maximal zu verkürzen, nur gerade so runterzukommen, dass es noch gültig ist und die Hebel halt zu optimieren, dass du einfach mehr Gewicht bewegen kannst. Aber es geht halt nicht darum, ja, jetzt einfach den Trizeps maximal auszubelasten oder halt die Brust auf Dehnung zu bringen oder so, ganz im Gegenteil wahrscheinlich. Aber ja. Jeder, der schon mal Dips gemacht hat, weiß, selbst das oben nur drin im Stütz bleiben, das ist halt schon einfach muskulär. Also da hat man, glaube ich, beim Dip einfach nochmal einen Vorteil im Vergleich zum Bankdrücken, wo du halt mit Technik echt und also mit Technik, Position, Hebelverhältnissen echt nochmal, ja, schummeln kann man es ja nicht nennen, aber halt optimieren kannst.
Ja, also das ist auch ein ganz, ganz großes Learning, würde ich jetzt mal sagen, in den letzten anderthalb Jahren gewesen, dass gerade das Thema Bankdrücken beziehungsweise explizit Brusttraining im Dip viel mehr an Bedeutung gewonnen hat. Das liegt aber auch daran, dass wir im Vergleich zu 2020 mittlerweile bei jedem Wettkampf verstellbare Dipbarren haben. Das heißt, du kannst jetzt genau so breit dippen, wie du das möchtest, und je breiter du gehst, desto mehr kannst du die Brust mit reinnehmen. Mhm. Also da gibt es einen interessanten Australier, der heißt, auf Instagram heißt er Bench Crowley, der ist glaube ich 18 oder so, wiegt 60 Kilo und hat jetzt letztens 160 oder so an Zusatzgewicht gedippt.
Junge!
So, und also ich glaube es waren 60, also 60 Kilo Bodyweight, der drückt aber auch geisteskrank viel. So, und bei dem siehst du das halt auch ganz krass, der geht halt extrem weit mit dem Griff und kann damit dann eben deutlich mehr die Brust mit reinnehmen und verkürzt natürlich den Hebelweg, den er nach vorn hat. Mhm. Kreiert aber durch dieses breitere Gehen im Dip auch viel mehr, ich sag mal, Stabilitätsarbeit in Richtung von Lat und Brust, weil du ja quasi eben den Oberarm nicht mehr eng am Oberkörper entlang führst, sondern eben weiter nach außen gehst. Das heißt, du fügst im Endeffekt wie eine dritte Ebene zur Stabilisation des Ellenbogens hinzu. Und das ist natürlich ein Ding, das hat extrem viel mehr noch eröffnet an Möglichkeiten. Und ich merke das ja auch bei mir. Also ich habe ja auch meine Dip-Technik entsprechend so ein Stück weit angepasst, weil du einfach mit der Brust natürlich mehr Gewicht bewegen kannst. Mhm. Also niemand macht, auch nicht im Powerlifting, einen Close-Grip-Bench-Weltrekord. So, das macht niemand. So, niemand bencht mit, weiß ich nicht, dem kleinen Finger auf dem Ring 300 Kilo. So, da kannst du noch perfekter, also in Relation zu, wie viele schaffen das, indem sie einfach breiter greifen.
Ja, genau. Es gibt ja schon diese paar Ausnahmen. Ich glaube, heißt er Julius Maddox. Und
aber der ist ja auch ein offener Athlet,
ja.
Oder? Genau.
Also die ganzen Leute von, ich glaube, Josh Bryant ist ja der Coach, die greifen relativ eng. Aber die sind halt vom Körpergewicht her auch alle so krass, dass die halt, glaube ich, auch einfach den Oberarm dann so ein bisschen auf dem Latissimus und dem am Körper so ein bisschen ablegen können und halt dann dieses hohe Körpergewicht dadurch dann nutzen können. Und man muss ja auch sagen, die sind so groß, dass wenn die maximal breit greifen, ist es immer noch nicht breit. Und, und dann ist halt für etwas engere Griff meistens ein bisschen kraftvoller unten raus und dann hast du halt ja den Kompromiss irgendwo.
Also ich habe jetzt mal nachgeschaut, der Dude, der Ben, der ist mittlerweile 19, wiegt 62 Kilo und hat letztens 190 gebencht.
Junge, das ist halt brutal.
Es ist komplett gestört. Aber das Geile ist halt, der ist so richtig humble. Da ist irgendwie der Papa, der war auch irgendwie IPF-Powerlifter, mit dem trainiert er ab und zu. Und du merkst halt jetzt durch Final Rap und dadurch, dass es auch an internationaler Bekanntheit gewonnen hat, überall auf der Welt poppen jetzt auf einmal Leute auf, wo du dir denkst, was geht ab? So ein 100 Kilo Pull-Up beispielsweise ist völlig normal geworden. Mhm. Das ist nichts mehr Krasses, sondern du wartest eigentlich nur darauf, dass der nächste Inder aus irgendeinem Hinterhof in Mumbai das nächste Video hochlädt, wie er an so einer selbstgebauten Klimmzugstange, so weiß ich nicht, Autofelgen vorher kurz abwiegt, feststellt, das sind jetzt 100 Kilo und dann macht er einen Klimmzug damit. Das ist komplett gestört.
Ja. Ich glaube halt auch, dadurch, dass es jetzt erst so groß wird und auch ein Regelwerk gibt und offizielle Wettkämpfe und so weiter, sehen halt auch viele Leute, hey, ich kann die Sachen ja gar nicht schlecht schon und das ist eine Möglichkeit, wo ich relativ schnell noch ganz vorne mitmischen kann. Weil, wenn in 10 Jahren gibt's ja dann die ganzen Spezialisten, die halt schon vielleicht, die das jetzt jung sehen und dann 10 Jahre schon trainieren, dann bist du halt nicht mehr ein Powerlifter oder Gewichtheber oder sonst jemand, der halt das so sieht und mal schnell ausprobiert und gleich ganz vorne mitmischen kann.
Ja, also ich glaube auch, aber man muss auch dazu sagen, das Niveau, was man jetzt hat, ist schon absurd hoch.
Das auf jeden Fall. Also
um das vielleicht mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer einzuordnen, mittlerweile haben wir eine Gewichtsklasse bei den Männern, die niedrigste ist 66. Also bis 66, da werden wir auch wahrscheinlich drunter keine einführen. Bin ich ganz ehrlich. Das tut mir dann leid für die Leute, die unter 1,60 Meter sind als Männer. Aber irgendwo muss man auch mal die Grenze ziehen. Und da haben wir jetzt dieses Jahr einen Athleten gehabt, der 102,5, glaube ich, im Klimmzug gezogen hat.
Boah.
Bei 66 Kilo Körpergewicht. Also ich sag mal so, es ist jetzt nicht so, dass du jetzt als Quereinsteiger bei den Worlds immer noch so, ja, ich sag mal, Gratis-Lorbeeren mitnehmen kannst, sondern so, wir sind jetzt schon bei einem Niveau, wo du, ich sag mal, unter 500 Kilo total, jedenfalls ab einer gewissen Gewichtsklasse, brauchst du dir da gar keine Gedanken mehr übers Podium machen. Mhm. Also wir sind jetzt mittlerweile schon fast an dem Punkt, eigentlich hatte ich erwartet, das dieses Jahr schon zu sehen, in der 73-Kilo-Klasse, das erste 500-Kilo-Total. Da hast du halt auch Leute dabei, die ziehen auch so 100 Kilo, dann dippen die 150, 160 fast. Das ist schon krass. Und das Coole ist halt, dass die, das war ja so ein bisschen die Furcht, die man hatte am Anfang, dass dann die Top-Athleten einfach irgendwann sagen, ja, Bock auf Beuge habe ich nicht. Mhm. Weil die verlieren einmal gegen jemanden, der krasser ist in der Beuge und dann ist so, ja, Beuge ist eh scheiße. Absolut gar nicht. Also du hast jetzt wirklich richtig viele, die ja effektiv Kniebeugen trainieren und halt auch dementsprechend einfach ja langsam stark werden. So, wir hatten dieses Jahr die erste 300 Kilo Kniebeuge. Das war natürlich in der offenen, also plus 94 Kilo und hatten auch in der bis 80 hatten wir eine 270 Kilo Kniebeuge. Also da ist auch jetzt noch ganz gut Potenzial, sage ich jetzt mal. Mhm.
Ich kann mich noch erinnern, ja, so vor 12, 13 oder eher 15 Jahren, aber die waren teilweise auch schon ein bisschen älter, die Videos, da gab es auf YouTube solche Strength Feed Compilations. Da waren halt dann irgendwie so krasse Gewichtheberlifts drin, da waren krasse Kreuzhebelifts und also so Benedikt Magnusson damals, Konstantin Konstantinovs und so, die waren da alle immer mit drin, zusammengeschnitten. Und dann gab es aber auch immer so ein bisschen so Calisthenics auch. Und ich weiß noch, damals in den Videos waren halt Leute drin, die dann zum Beispiel 80 Kilo Dips für 3 Wiederholungen gemacht haben, so richtig krass aussehende Typen. Oder halt dann auch Bodyweight, Klimmzug, weiß ich noch. Das war immer so richtig krass. Das war so ein krasses Ziel. Und das hatten auch nur so ein paar wenige. Und es war damals krass genug, um halt in solchen Videos aufzutauchen, wo halt sonst irgendwie die besten Kreuzheber, die besten Gewichtheber und sonst irgendwas drin waren. Und ja, jetzt hast du halt heute irgendwie so 66 Kilo Leute, die halt nicht mit 66 Kilo dann Klimmzug machen für eine Wiederholung, sondern damit machen die wahrscheinlich 10 oder so, keine Ahnung. Das ist halt schon echt krass, die Entwicklung.
Ja, also ich denke auch, dadurch, dass man eben, oder dass wir es jetzt langsam schaffen, dem Ganzen auch eine Bühne zu bieten, das hilft dem Sport enorm. Also du siehst ganz extrem, wie viel Potenzial in der Sportart schlummert. Also wir hatten ja, sage ich mal, unsere erste Weltmeisterschaft haben wir 2022 organisiert, damals in Berlin, also letztes Jahr. Und dieses Jahr waren wir in Köln in der Krafthalle, haben dann jetzt festgestellt, dass auch der, die Zunahme an Besucherinnen und Besuchern so groß war, dass wir das gar nicht, also war nicht schlau, das in dem Gym zu machen, so dass wir jetzt also quasi schon die nächstgrößere Location nehmen, was natürlich aber durchaus positiv ist. Ne? Also ist ja immer schön, wenn du mehr Leute hast, als du erwartest. Dieses Mal, denke ich, brauchen wir uns dann nicht so viel Gedanken machen, weil wir ja knapp 1500 Sitzplätze haben. Also da kann man theoretisch dann immer noch weiter erweitern, falls zu viele Tickets verkauft werden sollten. Und ansonsten, ja, sieht man das auch ganz krass, dadurch, dass zum Beispiel jetzt 2022 die Franzosen so komplett dominiert haben, da waren aber die Italiener und Spanier nicht dabei, die sind jetzt dieses Jahr mit dabei gewesen und schon wurde das viel diverser. Und das ist auch ganz interessant und wichtig, dass du eben so die Weltelite bei einem Wettkampf dabei hast. Mhm. Weil dann wird nämlich erst diese Relation klar, es werden alle gleich gejudged, es werden alle mit dem gleichen Equipment konfrontiert. Also es gibt dann nicht dieses, oh ja, aber ich muss das in meinem Hinterhof machen, sondern nee, du hast hier Competition Plates, du hast einen verstellbaren Barren, du hast eine super Klimmzugstange, du hast ein Judging, was so objektiv eben wie Judging sein kann ist. Und das war natürlich für den Sport selber nochmal ein richtiger Durchbruch, muss man sagen, weil die Reichweiten, die sie auf Instagram haben, die einzelnen Athleten, die sind schon richtig gut. Das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit dem, was so die US-amerikanischen Powerlifterinnen und Powerlifter haben. Das ist ja nochmal ein komplett anderes Level. Aber ich würde behaupten, so auch europaweit muss man sich da nicht hinterm Powerlifting verstecken mittlerweile, was so Reichweiten jetzt an den Leuten betrifft. Und das Coole ist, glaube ich, dass man eben immer noch Calisthenics als Grundlage nehmen kann, um sich an diesen Sport langsam ranzuarbeiten. Also im Powerlifting gibt's ja für dich im Endeffekt, wenn du jetzt nicht gerade ein Homegym hast, was du aber, wenn du jetzt mit Sport komplett anfängst, selten hast, gibt's ja gar keine andere Möglichkeit, als direkt ins Gym zu gehen und dort dich anzumelden und zu trainieren. Und ich glaube, da gibt's immer noch viele Leute, die da so ein bisschen scheu vor sind oder eben auch einfach schlechte Erfahrungen mitmachen. Und da haben wir so ein bisschen, sage ich mal, den Vorteil, dass du halt zu Hause einfach mit Liegestützen, Klimmzügen theoretisch anfangen kannst. Kaufst dir halt für 30 Euro oder so bei Decathlon so eine Klimmzugstange, die du dir in die Tür hängst. Und dann traust du dich vielleicht irgendwann raus, an den Park zu trainieren, lernst da ein paar Leute kennen. Dann stellst du aber auch vielleicht fest, oh ey, dieses reine Krafttraining ist vielleicht gar nicht so meins, sondern ich finde das, ich sag mal, so ein Crossfit-Ansatz besser, dann gehe ich eben noch vorher joggen. Und das ist, glaube ich, so das, was mich auch persönlich so fasziniert, dass du so viele Leute dazu bekommst, einfach Sport zu machen, sich zu bewegen. So, dass es am Ende natürlich cool ist, wenn mehr Leute noch competen, klar, aber so das übergeordnete Ziel war und ist auch für mich immer, einfach mehr Leute zum Sport zu bringen, zu zeigen, dass es cool ist und darum diese Community aufbauen, die sonst vielleicht auch im Leben manchmal fehlt.
Naja, das Praktische mit den Parks ist ja auch, du stellst halt so einen Teil hin. Das ist, Wetter macht da nicht viel aus, vielleicht über die Jahre hinweg mal. Du hast keine beweglichen Teile, das heißt, weißt du so, das ist relativ günstig, relativ einfach, kannst du hinstellen, brauchst dir keine Angst haben, dass da irgendjemand was abreißt oder keine Ahnung was. Für Bankdrücken brauchst du halt schon mal eine einzelne Langhantelstange schon mal. Und die könntest du halt nicht in dem Park einfach draußen liegen lassen, weil die ist am nächsten Tag weg. Leider.
Ja.
Und gibt ja da, ich glaube in Russland gibt es solche Parks, wo da die Stangen dann festgekettet sind oder halt Gewichte schon drauf sind, dann sind die in so einem, wie so einem Käfig drin, dass man die halt hoch und runter bewegen kann, auch frei, aber halt nach links und rechts nicht zum Rausziehen. Aber dann kannst du halt kein Gewicht drauf packen. Also so, das hat alles mal seine Vor- und Nachteile. Und man sieht es ja auch. Wir haben es ja im Podcast vor 3 Jahren schon gehabt und auch, ich glaube, vor 4 Jahren oder 5 Jahren müsste dann der erste gewesen sein, dass es ja immer mehr kommt. Und jetzt auch hier, wo ich bei meinen Eltern bin, ist so eine große Sportanlage, ein Sportplatz mit einem großen Spielplatz nebendran und Fußballfeldern und Beachvolleyball und Basketball und alles. Und die haben da auch eine richtig große Calisthenics-Anlage hingemacht. Mit Klimmzugstangen in allen möglichen Höhen. Monkey Bars, auch mit Dipstangen, die sogar eine gute Breite haben. Weil sonst immer, wenn ich irgendwo bin, habe ich das Gefühl, die sind für mich also unangenehm breit. Und die sind echt einfach, also wirklich so eine super Breite. So, aber ich habe letztens geschaut, das geht von meinem Ellenbogen, glaube ich, bis ein bisschen übers Handgelenk, so von der Breite her. Mhm. Also so, ja, vielleicht sogar bis zum ersten Fingerknöchel. Also so, dass ich echt gut reinkomme, nur sehr hoch. Also ich bin ja 1,90 und ich muss richtig hochspringen. Also ich glaube, andere hätten da echt Probleme zum Hochkommen. Dafür kann ich halt dann echt die tief dippen, ohne meine Beine anwinkeln zu müssen. Ist auch wieder ein Vorteil. Und da sind sogar Befestigungsmöglichkeiten für Ringe auch dran. Also weißt du, wo du die einfach so reinhängen kannst, dass sie nicht wegrutschen links und rechts und so. Also ist echt cool gemacht. Und das Coole ist, immer wenn wir da vorbeigehen, ist immer jemand da zum Trainieren. Also irgendjemand ist immer da und macht was. Auch wenn es dann nur Kinder sind, die drin rumtouren, aber ist ja auch cool. Und generell muss ich sagen, ist dieser Park echt cool. Also diese Sportanlage, weil da ist immer jemand da. Ob die dann Fußball spielen, ob die beim Calisthenics da ein bisschen trainieren, ob die dann einfach im Kreis joggen. Irgendwas hat immer gemacht und das finde ich halt auch richtig cool.
Ich glaube auch, das ist eine Geschichte. Also ich habe ja einer meiner besten Freunde, ist ja so ein Stück weit hier Kommunalpolitiker in Leipzig. Und mit ihm bin ich ja damals überhaupt in diesen Kontakt gekommen, weil wir so ein bisschen das ähnliche Ziel hatten, mehr Calisthenics-Parks zu haben. Für ihn war, sage ich mal, das übergeordnete Ziel oder ist es auch immer noch, den öffentlichen Raum zu beleben. Und das, was du gerade sagst, das ist ja ein Faktor, den man ganz krass unterschätzt, nämlich zu normalisieren, dass du trainieren gehst.
Ja.
Weil im Fitnessstudio hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten, zu trainieren. Du bist wetterunabhängig, du hast, ja, ich sag mal, auch oftmals die Möglichkeit, ja, irgendjemanden zu fragen, hey, sag mal, wie sieht denn das und das aus? Aber wenn du so einen Calisthenics-Park hast, und der braucht ja auch nicht viel Fläche, so, also im Endeffekt, wir haben da auch so ein Konzept mal aufgebaut, du brauchst eigentlich nur so 4 Pfosten, dann hast du da 3 Klimmzugstangen, 1 Dippern und das reicht schon. So, und das ist eine Fläche von, ich glaube, 30 Quadratmetern oder so. Die coole Geschichte ist ja einerseits, okay, das ist Spielplatz genormt, das heißt, Kinder können da, ich sag mal, mehr oder weniger gefahrlos dran spielen. Das heißt, du begegnest so ein bisschen diesem Problem, dass immer mehr Spielplätze einfach verfallen. Und andererseits, wenn du es eben schaffst, mehrere von diesen kleinen Parks überall in den Nachbarschaften zu verstreuen, dann schaffst du Begegnungsorte und du zeigst halt auch anderen Leuten, die da einfach dran vorbeilaufen, es ist normal, sich körperlich zu betätigen. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, die auch für die kommenden Jahre und Jahrzehnte auch rein gesellschaftlich super, super wichtig ist. Und je mehr, sage ich mal, auch du diese Kontaktpunkte schaffst, desto gesünder ist ja auch eine Gesellschaft jetzt nicht nur rein körperlich betrachtet, sondern auch einfach diesen Austausch zu haben. Und das habe ich auch immer betont, wenn du dir unseren Calisthenics Park, den größten da anschaust in Leipzig, da trainiert halt wirklich vom rehabilitierten Drogenjunkie bis zum Chefanästhesisten trainiert da jeder. Und das ist eine Geschichte, die du, woher weiß ich das? Ja, weil du dich mit den Leuten irgendwann zwangsläufig unterhältst. So, das kann auch mal so 2 Minuten Smalltalk sein, das kann auch so, hey, wir sehen uns regelmäßig, lass doch irgendwie mal danach noch einen Kaffee trinken gehen sein. Und das ist eine Geschichte, die ich so auch selten sage. Also jetzt gerade in kommerziellen Fitnessstudios, so Fitix, McFit etc. Also unwahrscheinlich, dass das passiert. In so kleineren natürlich schon eher mal. Aber das ist, glaube ich, so ein Charakter, den man auch erhalten möchte, dass die Leute halt miteinander ins Gespräch kommen einfach.
Ja. Ja, da macht er die Größe dann vom Publikum auch immer viel aus. Also im großen Fitnessstudio, wo dann 200 Leute vielleicht gleichzeitig im Gym sind, da fängt man nicht an, einfach so mit den Leuten zu reden, weil es halt, da geht man in der Menge wieder unter. Und wenn du halt dann bei der Calisthenics-Anlage bist und dann sind zwei andere vielleicht nur da und die sind vielleicht auch regelmäßig da, man sieht sich immer wieder, dann grüßt man sich halt und dann ja, fängt man eher an zu quatschen, so, das stimmt schon. Und was ich noch wichtig finde, bei der Anlage hier bei uns, das sind keine Bänke. Das ist ganz wichtig. Deswegen hängen da nicht einfach irgendwelche Leute rum. Weil das ist nämlich so eine Sache, die stört mich dann oftmals auch so bei so Skateparks und anderen öffentlichen Dingern. Da machen die da voll viele Sitzmöglichkeiten hin. Und dann fangen einfach an, die Leute dann rumzuhängen. Weißt du, und dann hocken die sich da hin und saufen da vielleicht. Und dann werden Flaschen rumgeworfen. Und dann wird es schon wieder so ein bisschen unangenehmer, dass man nicht sagt, so, oh, ich gehe jetzt da vielleicht auch mal abends noch schnell trainieren oder so. Weil dann halt vielleicht schon irgendwelche Leute rumhängen, auf die du keinen Bock hast. So. Oder auch mit den Kindern da hinzugehen oder so. Also deswegen, das finde ich schon auch irgendwie so ganz clever eigentlich, dass da keine Bänke sind, wo dann Leute nur rumhängen, weil auf den Stangen könnten sie vielleicht rumhängen, aber das ist nicht so bequem auf Dauer.
Ja, ja, aber auch das ist, glaube ich, eher ein Problem, wenn das halt nicht belebt ist. Also wenn du jetzt nur eine Bank irgendwo hinsetzt und da passiert nichts, also wenn du zum Beispiel so einen verlassenen Skatepark hast, das verkommt ja nur dann, wenn da nichts passiert. Also bei uns in Leipzig beispielsweise hast du überall Bänke, du hast teilweise eine Tischtennisplatte daneben, aber da lungert niemand rum, weil du fühlst dich auch komisch rumzulungern, wenn da neben dir irgendwie 20 Leute Sport treiben. Ja, ja. Das passiert halt eher an so nicht belebten Orten und das ist ja das, was ich, oder was mein Freund da auch meinte, du willst halt, dass der öffentliche Raum belebt ist. Du willst halt nicht diese reinen Wohnviertel haben, wo du irgendwie langläufst. Du weißt, dass hier irgendwie 1000 Menschen wohnen, du begegnest aber irgendwie drei, weil die mit ihrem Hund spazieren gehen müssen und der Rest ist halt so in der Wohnung. Das ist ja, sage ich mal, so ein Problem, was man meiner Meinung nach auch langfristig lösen muss, um einfach, ja, eine gesunde Bevölkerung zu haben.
Ja. Ja, okay. Dann kommen wir mal zu Final Rap, weil das war ja damals schon Thema im Podcast. Ist es jetzt so, der Wettkampf und auch so das als international angesehener Wettkampf, wo man sagt, okay, das ist der größte Wettkampf, da gehen alle hin und der, wo dort gewinnt, ist dann Weltmeister oder Weltmeisterin?
Ja, also mittlerweile definitiv. Wir haben ja von Anfang an gesagt, dass unsere Ausrichtung mit dem Ziel gestartet ist, irgendwann international Standards zu setzen, weil, wie du es auch vorhin meintest, das Problem bei einer Sportart, um aus einer Trendsportart eine richtige Sportart zu werden, musst du ein einheitliches Regelwerk haben, du musst gewisse Strukturen aufbauen, einerseits für die Außenwahrnehmung, andererseits aber auch für die Sportlerinnen und Sportler in dem Sport. Weil wenn du das Gefühl hast, egal wo ich jetzt compete, ich habe jedes Mal ein anderes Regelwerk, bei dem einen darf ich Elbow-Sleeves verwenden, bei dem anderen nicht. Bei dem nächsten muss ich viel tiefer dippen als bei dem anderen. Bei dem muss ich das Kinn über die Stange horizontal und vertikal, bei dem anderen nur horizontal und so weiter und so fort. Das sind ja alles Punkte, wo du dann sagst, ja okay, dann kannst du dir zwar anschauen, was hat Person XY bei welchem Wettkampf erreicht, aber es ist ja auch trotzdem deswegen dann nicht vergleichbar. Und mittlerweile haben wir es, denke ich, sehr gut geschafft. Wie gesagt, mit 2022 das erste Mal eine WM organisiert, wo ich glaube insgesamt 12 Nationen oder so ungefähr vertreten waren, schätze ich mal. Und dieses Jahr dann haben wir, ich glaube, über 20 verschiedene Nationen gehabt. Mittlerweile aus den USA, aus Indien, Israel möchte auch jemand competen, Libanon haben wir auch dabei, die da antreten wollen, wo du aber siehst, die wollen halt erstmal so ein bisschen diese Sicherheit haben, dass das nächstes Jahr wieder stattfindet. Und das haben wir jetzt zum Glück so ein Stück weit überwunden. Also die Frage steht gar nicht mehr im Raum, ob es nächstes Jahr stattfindet, sondern die fragen nur noch, wann und wo, was natürlich sehr, sehr positiv für uns ist und auch für den Sport. Und ich ja, wir haben jetzt, glaube ich, mit 2024 wieder, das sage ich aber jedes Jahr, wird wieder das arbeitsreichste Jahr werden, was wir bisher hatten, weil da noch extrem viel ansteht, was wir ja, strukturieren, organisieren müssen. Also da wird einiges jetzt in den nächsten Monaten auf euch zukommen.
Wie viele Teilnehmer waren es denn beim letzten Jahr oder beim letzten Wettkampf?
Also wir limitieren das tatsächlich auf 45 Starterinnen und Starter pro Tag. Das heißt, es waren insgesamt, hatten sich glaube ich 160 angemeldet und dann hatten wir halt 90 Leute. Aber von den 160 musst du ja auch sehen, das ist halt schon die sich selber zu so einem Weltniveau zugehörig fühlen. Mhm. Also da meldet sich jetzt nicht jemand random an und sagt, oh ja, wäre ja schon ganz schön, sondern also wenn du dir anschaust, was das für ein Niveausprung zum Vorjahr war, das war schon gestört. Also du musst dir vorstellen, wir hatten das so geregelt dieses Jahr im Qualifikationsprozess, dass die Leute, die die Dachmeisterschaft gewonnen haben, direkt qualifiziert waren. Und zum Beispiel in der 66 hat Nana wirklich mit wirklich Abstand in Deutschland gewonnen. Ne? So
Nana
20,
Beusen,
30
oder?
Kilo. Genau.
Kenne ich noch von früher.
Und der war quasi nur über diesen Quotenplatz in Anführungsstrichen qualifiziert, weil vor ihm 15 Leute mit einem höheren Total waren,
Junge,
in der Anmeldung. Und wie gesagt, Nana ist wirklich gottlos stark. Das muss man, also der hat so ein 400er Total fast als 66 Kilo Athlet und dippt da auch gut über 100 Kilo.
Der wiegt aber nicht direkt 66 oder der wiegt nochmal ein Stückchen weniger, glaube ich. Oder früher auf jeden Fall.
Das weiß ich tatsächlich jetzt gerade gar nicht, aber auf jeden Fall, er ist wirklich stark. So, du hast natürlich in Deutschland auch weniger Leute, die in der Gewichtsklasse competen, muss man einfach sagen, weil die Durchschnittskörpergröße irgendwie 1,78 oder so in Deutschland ist.
Ja.
Dementsprechend wirst du halt wenig Leute finden, die so klein sind und dann eben so massiv. Das sieht dann aber in Italien und Frankreich ganz anders aus. Also die haben da eine Bandbreite an Leuten, wo du dir denkst, heilige Mutter Gottes. Ja, und wie gesagt, allein schon, dass man darüber debattiert hat, ob es in der 73-Kilo-Klasse jemanden gibt, der einen 500er Total aufstellt, das sind so Sphären, selbst wenn man, sage ich mal, ambitioniert war vor 2-3 Jahren, hätte man sich das so nicht wirklich vorstellen können. Und mittlerweile ist es halt normal, sage ich mal, so 150 Kilo Zusatzgewicht zu dippen.
Und dann kommen wir zur kurzen Werbeunterbrechung. Wie immer, mach mir doch den Gefallen und gib dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts, schreib eine Rezension, gib 5 Sterne bei Spotify oder wo auch immer du noch sonst den Podcast auch anhörst und man bewerten kann. Bei Spotify kann man auch kommentieren unter den Folgen. Leider kann ich darauf nicht antworten, aber es freut mich natürlich trotzdem immer, wenn ich Kommentare sehe. Sonst auch gerne bei Instagram kontaktieren, dort schreiben, Feedback geben, unter der Folge vor allem, also unter dem Post, auf die Reels und so weiter reagieren, damit unterstützt du immer direkt den Podcast und gerne auch die Folge teilen, mich dabei markieren und meinen Gast, in dem Fall ist Tonio, markieren und dann teile ich es auch gerne nochmal und dann kannst du wie immer mit dem Code Kraftraum bei meinem Partner sparen, einmal bei esn.com, dort sparst du immer 10% auf alles plus nochmal die aktuelle Wochenaktion, das heißt den besten Rabatt bekommst du mit Code Kraftraum bei esn, dann kannst du mit dem Code Kraftraum bei simpleproducts.de auf die Produkte von SQMize, also die ganzen Racks, Langhanteln, Gewichte, Bänke, Beinpressen, Bell Squats, Kettlebells, alles was es gibt, 5% sparen, auch auf die Sachen im Sale. Und dann gibt's noch assbarrel.com, dort sparst du mit dem Code Kraftraum 10% auf die Jeanshosen, auf die Ginos und auf die anderen Produkte von denen, die speziell für Lifter gemacht sind oder auch für Sportler gemacht sind, die eben ausgeprägte Muskulatur haben, im normalen Klamottenladen immer Probleme haben, passende Hosen zu finden, weil sie dann 2-3 Nummern größer kaufen müssen, damit die dicken Oberschenkel und der dicke trainierte Hintern reinpasst, aber am Bund ist es immer viel zu groß, ist bei den Klamotten dort eben nicht der Fall, plus nochmal super Qualität, halten mega lange, sind auch super stretchy, was sehr geil ist bei den Jeans, obwohl sie dicke, robuste Jeans sind, also nicht so wie diese, ja, ich habe schon öfter auch mal günstige Jeans gehabt, die dann halt Stretch haben, aber halt super dünn sind, die fühlen sich nach richtig massiver, also massiv, ja, also nach richtiger einfach Jeanshose an, die eben was aushält, trotzdem fetter Stretch dabei. Das heißt, ich kann tricken darin, könnte Spagat, wenn ich es könnte, kann ich leider noch nicht. Und da gibt es eben im Code Kraftraum 10% und dann weiter. Viel Spaß mit der Folge. Ja, ist schon krass. An Nana kann ich mich noch erinnern, das ist schon, boah, wahrscheinlich fast 20 Jahre her, als ich den kennengelernt habe. Und damals war er schon ehemaliger Turner, ist halt sehr klein. Ja, aber ich weiß so, der hat halt den gestörten Bizeps gehabt und hat halt damals schon so einarmige Klimmzüge rausgehauen, als wäre es nichts. Also wirklich einfach so mit einem Arm drangehängt an die Stange und einfach so ein paar Wiederholungen gemacht, so als wäre es nichts. Also das war schon mal richtig krass. Und ich habe ihn vor kurzem erst wieder zufällig entdeckt bei Instagram auch und gesehen, dass er auch Powerlifting-Wettkämpfe gemacht hat und halt eben jetzt auch Calisthenics-Wettkämpfe gemacht hat und passt bei ihm ja super. Also ich glaube, dafür ist der Turn auch eine echt gute Voraussetzung, wenn du das hast, weil du halt Muscle-Up-Technik ist natürlich schon anders wie jetzt beim Rekturnen, aber das Gefühl von deinem Körper an der Stange und so weiter und Schwung und allem drum und dran, das kennt man dann auch schon. Und wenn du halt eh schon einheimische Klimmzüge machen kannst, also wär's nichts, dann geht auch mit Gewicht beidhändig bestimmt doch einiges. Aber genau, kannst du noch einen einheimischen Klimmzug jetzt mit dem höheren Körpergewicht?
Nee, also aktuell definitiv nicht. So auf der Hälfte ist da wahrscheinlich Schluss. Da müsste ich mal einerseits ein bisschen Körpergewicht verlieren, andererseits auch wieder ein bisschen spezifischer hintrainieren.
Okay, weil das ist ja schon einfach eine geile Sache, wenn man das kann, finde ich.
Ja, definitiv. Aber wie gesagt, auch bei mir ist ja so, ich habe ja so ein paar gewisse anatomische Anomalien, könnte man sagen. Also ich habe ja eine sehr stark limitierte Ellbogenflexion. Mhm. Also ich kann ja hier, siehst du jetzt, also sieht man natürlich nicht. Ja. Ja, also bei mir ist halt hier quasi einfach vom Gelenk her Schluss.
Also
ich kann meine Schulter nicht berühren.
Kann er dann die Schulter nicht berühren mit der Hand.
Genau. Und das liegt tatsächlich daran, dass ich quasi in die eine Richtung hypomobil bin und in die andere Richtung hypermobil. Also ich kann quasi meinen Arm richtig krass überstrecken,
okay,
den Ellenbogen. Also das sieht dann quasi in die falsche Richtung gebogen aus. Und deswegen, da limitiert mich das auch tatsächlich sowohl im Muscle-Up als auch im Pull, weil ich halt wirklich diese Flexion, dieses Schließen kann ich kaum machen. Ja, aber muss man eben auch mit leben, nicht?
Ja. Dann dafür ist dann der Stütz beim Dip wahrscheinlich einfacher, weil du halt einfach überstreckst und da drin hängst.
Genau, also würde ich jetzt auch behaupten. Mhm. Wobei das zum Glück nicht ganz so krass ist. Also da gibt es noch Leute, bei denen das viel, viel heftiger aussieht.
Ja, ja, da gibt es ja manche, die können ja, keine Ahnung, so 20, 30 Grad in die Streckung überstrecken. Mehr als diese, ich glaube, 5 bis 10 Grad, sagt man so, ist ja normal in der Ellenbogen, in der Überstreckung. Und manche können da ja echt so 45 Grad, bam, rüber. Das sieht dann schon krass aus. Sieht man ja häufiger bei Mädels, muss man ja sagen. Also,
ja.
Aber andersrum, ich habe auch einen Kumpel zum Beispiel, der kommt gar nicht in die Streckung rein. Also der hat auch, wenn er komplett streckt, hat er immer so, wahrscheinlich sogar echt so 15 Grad Beugung im Ellenbogen immer. Der kommt gar nicht in die Streckung rein. Der hätte wahrscheinlich bei euch jetzt ein Problem, weil er den Dip gar nicht gültig kriegen würde, oder?
Nee, das ist wie im Powerlifting. Also da wird halt einfach, er muss dann quasi anzeigen, wie weit er den Ellenbogen strecken kann.
Okay.
Und dann wird das quasi von den Judges berücksichtigt.
Okay, ja, macht Sinn. Ja. Was ja wahrscheinlich für euch nochmal ein Vorteil ist auch, Powerlifting kennt ja mittlerweile schon jeder, der mit so Fitness und Kraftsport und sowas so einigermaßen ambitioniert zu tun hat. Das heißt, Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeugen kennen die alle und die wissen da auch, was da so geht. Die sind vielleicht ganz am Anfang überrascht, boah, da drückt einer über 300. Aber beim Dip zum Beispiel, also generell ist ein Muscle-Up immer noch für viele beeindruckend, also auch ohne Gewicht. Aber dann beim Dip, dass dann einer irgendwie 170, 180 oder sowas dippt, das geht ja viral. Das war ja, glaube ich, bei dir auch nicht anders, oder? Als du da in dem, war das nicht in einem Wettkampf, wo du Weltrekord sogar aufgestellt hast im Dip? Mhm. Waren das 190? Genau.
190, ja.
Und das ging doch viral, oder? Also ich habe das bei allen möglichen Kraftsportseiten immer wieder auch angezeigt bekommen.
Ja.
Und das ist natürlich dann Vorteil auch wieder für, als Werbung einfach für den Sport, wenn es auch auf einem offiziellen Wettkampf mit gutem Equipment, mit genormten Scheiben und so weiter passiert.
Ja, definitiv. Und das ist auch ja der Vorteil, sage ich mal, für uns, dass wir jetzt so diese Vorreiterrolle einnehmen. Also siehst du auch, wenn du jetzt bei der Final Rap Instagram-Seite dir das anschaust, also von den letzten 3 Reels, die wir gepostet haben, haben 2 über 250.000 Aufrufe, glaube ich.
Okay, krass.
Einfach, weil es nur ein Zusammenschnitt ist von die schwersten Pull-Ups, die schwersten Dips, die so gemacht wurden, die Top 10, glaube ich. Und jetzt haben wir, glaube ich, noch die schwersten Muscle-Up. Zum Beispiel Perre, der Spanier, der hat einen 51 Kilo Muscle-Up gemacht.
Oh, yes,
das ist also, so, also das ist so eine Relation.
Ja, das ist ja auch egal, wie viel er wiegt. Ja, weißt du, das ist ja gerade egal. Also auch, ob der 100 Kilo wiegt oder 60, das ist ja beides beeindruckend ohne Ende.
Ja, der wiegt 87, hat er competed. Und also das muss man sich so mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist auch eine Geschichte, die Leute, sage ich mal, immer schwierig finden, glaube ich, sobald sie in einem Sport zu sehr involviert sind. Für uns ist das so, ja, 51 Kilo Muscle Up ist krass. Also ist richtig krass. Mal gucken, was da jetzt noch geht.
Ja. Yeah.
Und für jemanden von außen ist so 51 Kilo Klimmzug ist heftig. Also wenn du so 50 Kilo im Pull-Up bewegst, dann bist du wirklich richtig stark, muss man ganz einfach so sagen. Aber das dann in Muscle Up umzusetzen, das ist so, das ist, also da fehlt dann wieder die Relation.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum Gewichtheben in Deutschland so wenig populär ist in Relation, weil die Leute halt nicht verstehen, wie heftig das ist, wenn du, weiß ich nicht, 150, 160 Kilo im Snatch oder so abfängst.
Ja.
So, das sieht krass aus, aber für die Einzelperson ist es halt nicht nachvollziehbar. Es ist nicht nachvollziehbar, wie funktioniert die Bewegung, wie viel Zeit investiert man da, um das zu perfektionieren. Und da haben wir, sage ich mal, den großen Vorteil, dass jeder schon mal versucht hat, einen Klimmzug zu machen.
Ja.
So. Also das ist einfach eine Sache, die hat jeder Mensch irgendwann mal versuchen müssen in der Schule und hat damit quasi so einen Anker gesetzt. So, wie schwer ist es für mich oder für Person XY, einen Klimmzug zu machen? So, der eine kriegt eben, weiß ich nicht, 15 Wiederholungen hin, 90% scheitern an der ersten und damit ist aber so gesetzt, ah, okay, wenn das jetzt jemand mit 20 Kilo macht, boah, wenn du jemanden im Fitnessstudio siehst, also du kennst jetzt mal Streetlifting, kennst du nicht, sondern du siehst einfach nur im Fitnessstudio einen, der da mit 30 Kilo 3-4 Wiederholungen macht und du denkst dir so, was? Und dann kommen da Leute irgendwo aus Frankreich so und dann macht der da mit 80 Kilo Zusatzgewicht 10 Wiederholungen. Und dann denkst du so, hä? Und das ist selbst für mich absurd teilweise und ich bin ja, sag ich mal, da schon ein bisschen bewandert in dem Sport.
Ja, ja. Das ist ja auch der Grund, warum mir jeder, der dann irgendwie hört, ah, du trainierst, was drückst du dann? Immer dann fragt, was machst du beim Bankdrücken? Weil das ist ja, das ist, was die meisten dann schon mal ausprobiert haben und dann eben einfach die Relation halt auch kennen. Ja, die wissen dann, okay, 100 Kilo, okay, und ich habe auch schon mal so und so viel gedrückt. Aber ja, wenn du dann halt Kreuzheben, selbst beim Kreuzheben ist es schon so, dass ja viele einfach dann noch nie mal geschaut haben, was kann ich beim Kreuzheben so wirklich oder das noch nie gemacht haben. Und dann sagst du, ja, dann mache ich, keine Ahnung, 260, dann, das hört sich nach viel an, aber du könntest auch 360 sagen, das hört sich für die dann genauso viel an. Und die kennen dann halt eben den Unterschied gar nicht mehr.
Genau. Und das ist, glaube ich, dann, wie gesagt, so ein Vorteil, den wir jetzt aktuell noch haben, was ich aber auch versuche, so ein Stück weit zu erhalten. Also es gibt zum Beispiel auch so Tendenzen, dass man eben sich ein bisschen zu viel, glaube ich, auch aus dem Powerlifting anschaut, dass man einfach sagt, ey, wir haben eine Sportart mit Powerlifting, die ist schon sehr professionell. Also da ist eigentlich alles, wenn du jetzt auf so einem Verbandswettkampf bist, da ist eigentlich alles durchgetaktet. Also Weltmeisterschaft meine ich jetzt zum Beispiel. Da ist der Warm-up-Bereich abgesteckt. Da weißt du, wer ist Betreuer und so weiter und so fort. Und mein Ziel mit Final Rap ist es, da aber auch wieder diesen Mittelweg zu finden. Eben nicht dieses hochprofessionelle, fast klinisch reine zu haben. Ja, zum Beispiel jetzt dieses Bild von den IPF Worlds, wo einfach so eine einzelne Person zum Beispiel Kreuzheben macht vor so einer 20 Meter hohen, vor so einem 20 Meter hohen Plakat, dann denke ich mir so, das verfälscht so den Charakter der Sportart komplett.
Ja.
Wenn du dir jetzt so auch Powerlifting im Training anschaust, Training ist teilweise so viel geiler als der Wettkampf an sich, weil im Training, ja, da ist die Lichtverhältnisse sind vielleicht nicht perfekt. Ja und, aber da stehen eben 8 Leute um dich rum, die das gleiche Ziel haben, die da gerade Spaß dran haben. Dann dreht einer die Musik auf und dann wirst du angeschrien, bis du das hochgehoben hast. Und da musst du eigentlich ja nur noch diesen professionellen Mantel drumlegen.
Ja.
Also da musst du halt gucken, okay, wie nah stehen die? Wie laut ist die Musik? Und was musst du vielleicht noch machen, dass da eine gewisse Regel eingehalten wird? Aber zum Beispiel in Italien hast du es so, dass Leute, die das da organisieren, aus dem Powerlifting kommen und zum Beispiel eingeführt haben, dass du ein Singlet tragen musst bei allen Movements.
Mhm.
Ja. Wo ich halt gesagt habe, so Bro, das wird bei uns nicht passieren. Ich werde nicht, vor allem wenn du dir die Videos anschaust, die viral gehen, dann sind das die, wo Leute oberkörperfrei mit so einem brachialen Sixpack performen.
Ja.
Ich werde die nicht dazu zwingen, jetzt einen Einteiler zu tragen. Ich bin echt blöd. Vor allem, wenn ich dann in Relation dazu sehe, wie viel Vorteil bekomme ich davon als Veranstalter, Judge, Organisator und wie sehr hemmt das aber, sage ich mal, dieses, ja, diese Freiheit der Sportart, also diesen Charakter, wie sehr wird er dadurch eingeschränkt, wie sehr wird er da in vielleicht so eine Form gepresst, wo er eigentlich gar nicht hingehört, was halt ein Einteiler so gern macht,
ja.
Dich in eine Form pressen, wo du nicht hingehörst, und da will ich halt so ein bisschen dieses Street erhalten, dieses Street-Workout, zu sagen, okay, wenn du dort in einer kurzen Hose beugst und das nicht zu 100%, zu 110% eindeutig ist, was die Beugetiefe betrifft, ja, drauf geschissen. Zeig ich dir, wie es ist. Weil, guck dir IPF Worlds an, selbst mit Einteiler wird da beugemäßig so unterschiedlich gejudged teilweise, dass du sagst, ja, das macht dann den Braten auch nicht fett. So.
Ja.
Und das ist ja auch so ein Ding, was ja, sage ich mal, immer gern so eine Stichelei von Powerliftern ist, dass ja alle zu hoch beugen bei uns. Wo ich mir so denke, Bro, wenn du den richtigen Flight bei den Worlds erwischst, dann kannst du auch zu hoch beugen und beugst deinen Weltrekord. Und der Flight nach dir muss aber irgendwie ass to grass fast beugen, weil da eben jemand gerade einen schlechten Tag hat oder einen guten Tag, je nachdem.
Ja. Und ich meine, der Einteiler, außer jetzt von der Kniebeuge abgesehen, macht ja da nichts einfacher.
Sinn. Nee.
Also, nee. Gerade wenn man.
Sieht einfach nur scheiße.
Wenn man oberkörperfrei
auch aus.
Also, wenn man auch oberkörperfrei machen darf, dann.
Ja.
Dann ist es ja vollkommen okay. Ich meine, klar, das weiteste Oversize-T-Shirt überhaupt, was über den Ellenbogen hängt beim Dip, das wäre natürlich blöd. Weil dann siehst du
das
halt
haben
echt
wir aber auch. Das haben wir aber auch eben in den Regeln so. Also, die Regeln entwickeln sich ja stetig weiter. Das muss man ja auch sagen. Also, es ist ja nicht wie bei der IPF, wo du jetzt, sage ich mal, die letzten 20, 30 Jahre ein festes Regelwerk hast, sondern wir müssen uns da ja noch weiterentwickeln, weil wir noch gar nicht so viel Erfahrung haben, ganz klar. Und da war eben auch so, okay, wir hatten Leute, die vor 3, 4 Jahren wahrscheinlich mal mit so einem weiteren T-Shirt angetreten sind, haben wir gesagt, hey, pass auf, wenn du einen Dip machst, entweder du hast es eng anliegend, du hast so ein Funktionsshirt, oder du machst es in einem Tanktop oder oberkörperfrei. Die drei Möglichkeiten gibt's. Wobei, ich glaube, bei dem Funktionsshirt, das habe ich jetzt Quatsch erzählt. Ich glaube, es gibt entweder Tanktop oder oberkörperfrei.
Mhm.
Genau, also natürlich hast du da Learnings und das ist ja das, was ich meine. So, du versuchst oder ich versuche, wenn ich mich da mit Leuten drüber unterhalte, auf der einen Seite eben diesen Charakter zu erhalten, diesen Street-Charakter, dieses, ich sag immer, Streetlifting gehört für mich so ein Stück weit in diese Hip-Hop-Kultur. Eben in dieses nicht ganz fertige, nicht zu 100% strikte, sondern es geht mehr darum, so sich selbst so ein bisschen auch ja zu erfahren. Boah, das klingt jetzt sehr philosophisch.
Nee, aber ich meine ja, die meisten, jetzt vor allem auch in meinem Alter, die ersten richtigen Berührungspunkte mit Calisthenics vom Begriff her, waren ja mit diesen Streetlifter, mit Hannibal for King und wie der hieß, weißt du, die dann oberkörperfrei, absolut shredded da irgendwo in New York in so einem Park trainiert haben und ohne Zusatzgewicht, aber halt dann Dips und die ganzen Skill-Sachen gemacht haben, aber halt mit fetten Baggy-Basketball-Shorts, Basketballschuhen und halt ihren oftmals ihren Receiver-Handschuhen vom Football, dann haben sie da halt dann ihr Zeug gemacht. Und das waren ja für die meisten so die ersten Berührungspunkte mit Calisthenics. Außerhalb von, im Schulsport müssen wir mal ein Seil hochklettern oder man muss halt im Training mal hier und da Liegestützen und Klimmzüge machen. Aber so, dass man sagt, man trainiert das speziell, dann war das ja genau das.
Genau, und das möchte ich eben auch weiterhin erhalten. Und ich glaube auch, das ist eben so ein Ansatz, der ganz wichtig ist. Sport muss auch nach außen hin so eine gewisse Coolness behalten, damit einfach mehr daran teilnehmen. Also Warum funktioniert Powerlifting in Deutschland gut? Ja, weil es da einfach Identifikationsfiguren gibt, die das cool verpacken. Ja, und dann fühlen sich da halt junge Menschen angesprochen. So, die sagen, ey, das möchte ich auch gern machen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, dir Fechten anschaust, Fechten hat überhaupt keine Plattform, ja, weil das ist ein hochkomplexer Sport, aber wenn du dir das jetzt anschaust, würdest du dir jetzt nicht sagen, boah, cool, sondern so, ja, okay, dann musst du schon Fechtliebhaber sein, um da dann einen Bezug zu haben. Und ich glaube, mit Kraftsport kann man da, hat man das deutlich leichter. So, du triggerst damit eben sowas von wegen, ah, okay, so würde ich auch gern aussehen.
Ja, ja.
Das ist ja so oftmals der erste Berührungspunkt oder das würde ich auch gern können. Und ich sag mal, im Powerlifting geht es meiner Meinung nach viel darüber, über diese Emotionen ausleben. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die in der deutschen Gesellschaft auch so ein bisschen verpönt ist, so emotional nach außen zu gehen, so Ausbrüche zu haben. Das ist, glaube ich, eine Sache, die viele im Powerlifting auch so abholt, dass man einfach schreien darf und das völlig normal ist und alle anderen um dich rum auch schreien und das völlig normal ist. Und im Streetlifting hast du halt dann eben noch den Aspekt, okay, du performst oberkörperfrei, du zeigst halt, wie du aussiehst, weil du diesen Sport machst. Und ja, das ist halt so ein bisschen auch das Ziel, was ich jetzt langfristig verfolge. Nächstes Jahr, also wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung dafür, aber nächstes Jahr wollen wir auch eine eigene Klamottenbrand rausbringen, die das eben auch nochmal aufgreift, die eben auch diesen Coolness-Faktor erhalten soll, dass du einfach sagst, okay, du musst immer versuchen, mehr Identifikationspunkte zu schaffen. So, das ist im Powerlifting sehr oft, ja, sag ich mal, Kilo für Kilo von Pascal. Und sowas in der Art möchte ich halt, sag ich mal, aber auf einem internationalen Level dann auch machen.
Bringt ihr dann auch ein Wettkampf-Shirt, wo man dann ein Paket bekommt, wo einfach nichts drin ist?
Was?
Ja, oberkörperfrei, weißt du?
Ach so, stimmt. Ey, das ist ja super smart. Ja, hier ist dein Wettkampfshirt und du bekommst einfach nur so, du bekommst einfach so eine
Rechnung.
Tube Schuhcreme. Ja. So 25, ja, das ist dein Wettkampfshirt. Hä, das ist mega smart. Oder einfach, wo du dir so die Nippel abkleben kannst.
Ja, genau.
Solche. Ja, hä, das ist voll das gute Marketing-Ding. Also ich glaube, es gibt so 3%, die das lustig finden würden und die anderen würden dich wahrscheinlich schon mit Fackeln und Mistgabeln dann jagen.
Man darf da nicht so viel erwarten. Ich habe vorhin erst gesehen, ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass Eleiko hier ursprünglich mal als Witz diesen Trinkbecher,
ja,
diesen glaube ich, was weiß ich, 20 Kilo oder was der wiegt oder 15 oder sowas.
Ja.
Irgendwie sowas ja verkauft hat und das per Vorbestellung gemacht haben und die wollten eigentlich nur so ein paar wenige als Gag verkaufen. Da gab es 50.000 Bestellungen.
Geist, ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich mir den aus Witz bestelle,
ja.
Weil es einfach irgendwie lustig ist.
Ja, aber also jeder, der so ein Ding haben will, kann einfach zum nächsten Schloss gehen, kriegt den gleichen Preis, ist halt auch nicht von der Leiko, aber 50.000 Leute wollten sich das Teil kaufen. Also das musst du dir auch mal vorstellen. Ja.
Heftig.
Also ja, gibt genug Verrückte, die dann sich ein unsichtbares Wettkampfshirt vielleicht kaufen würden.
Ja.
Man kann es so machen, jeder, der sich für einen Wettkampf anmeldet, kriegt dann eben noch dieses Wettkampfshirt im Bonuspaket, weißt du? Und dann ist einfach nichts drin. Das wäre doch was. Dann zahlt man nicht extra dafür. Aber ja, wir haben ja jetzt 3 Jahre seit dem letzten Podcast mehr Erfahrung, was das Training angeht. Speziell jetzt für die Streetlifting-Wettkämpfe. Und ich weiß noch, dass wir haben ja damals auch mal so immer wieder mal ein bisschen gequatscht über das Training und damals hast du dich ja noch sehr am Training für Powerlifting orientiert. Das heißt, so wie man eigentlich fürs Bankdrücken trainiert, hast du dann im Endeffekt auch für Dips zum Beispiel trainiert. Hat sich da was getan jetzt mit der Erfahrung, auch vielleicht was dann so typische Überlastungserscheinungen angeht? Sind da Auffälligkeiten, wo man sagt, ja, die meisten vielleicht erwartungsgemäß haben irgendwie vordere Schulter beim Dippen eher als Problem oder vielleicht ist es das Handgelenk oder vielleicht ist es eher der Ellenbogen oder vielleicht, keine Ahnung, Schmerzen in das Schlüsselbein, ich habe keine Ahnung, aber sind da so Sachen aufgekommen, die man jetzt so einfach generell so beobachten kann?
Ja, also ich würde behaupten, die Hauptprobleme sind Ellenbogen, Schulter, einfach aufgrund dessen, was wir ja vorhin schon mal angesprochen hatten, du belastest halt das Schultergelenk in so einer kompletten Range oder fast kompletten Range of Motion. Das heißt, da ist natürlich einfach viel mehr Potenzial auch, Überlastungen herzustellen, muss man ganz klar sagen. Also wenn du dieses Gelenk nicht belastest, dann kannst du auch nicht überbelasten. Das heißt, man muss da auch immer so ein bisschen gucken, ja, wo sind da vielleicht auch technische Probleme, wenn man jetzt mal im Schultergelenk bleibt, die man da abstellen muss. Das hat sehr häufig ein Stück weit was mit der Schulterblattpositionierung zu tun. Also, dass Leute sich auch teilweise zu viel Gedanken darüber machen, wo sie das Schulterblatt positionieren bei einer gewissen Übung. Oder eben aber auch das einfach falsch positionieren mit der Absicht, das aber richtig zu positionieren. Also gerade im Dip sieht man das sehr häufig, dass viele, und das hat sich auch mittlerweile meine persönliche Meinung ganz krass verändert. Das Thema Protraktion im Dip war eine Geschichte, die ich, glaube ich, vor 3-4 Jahren hätte ich immer gesagt, ja, volle Möhre, auf geht's. So.
Also Schultern richtig nach vorne schieben.
Genau, nach vorne und unten.
Ja.
Genau, nach vorne und unten. Und das hat sich auf jeden Fall massiv verändert, dass ich halt sage, okay, in erster Linie will ich eine Depression herstellen. Also ich möchte das Schulterblatt schon nach unten schieben. Das muss aber nicht maximal sein. Also es muss nicht in diese maximale Depression sein, sondern ich möchte da schon bewusst das Schulterblatt nach unten halten, um das eben auch stabilisieren zu können. Protraktion würde ich tatsächlich weniger versuchen zu erreichen, sondern eher dieses Einrunden der Brustwirbelsäule oben. Mhm. Also weniger das, dieses, wenn man sich das von der Seite anschaut, dieses Gekrümmte eben nicht über eine Protraktion erreichen, sondern eher über ein Einrunden der Wirbelsäule. Das sind so die zwei Hauptpunkte, wo ich sage, das ist eine Geschichte, das dauert ewig, bis das jemand wirklich, also bis jemand es schafft, das Schulterblatt stabil zu halten in so einer leichten Depression. Das ist super schwierig, weil du das halt gar nicht gewöhnt bist. So ein Bankdrücken ist es relativ easy. Da gibt es nicht viel, was du an Depression oder Elevation herstellen kannst. Also da wird dein Schulterblatt sowieso, wenn du dich hinlegst, recht neutral ausgerichtet sein. Da kannst du ja eher über eine Retraktion oder Protraktion arbeiten. Beim Dip ist das schon mal noch deutlich komplexer. Und beim Pull auch. Beim Pull das gleiche Spiel. Also auch da tendenziell nicht zu verkrampft in die ganze Geschichte reingehen. Also auch da ist das Ziel natürlich, eine gewisse Depression, eine leichte Retraktion zu haben. Aber eben auch nur so viel, wie du Bewegung im Schultergelenk zulassen kannst. Weil in dem Moment, wo du da so ganz krass verkrampfst, blockierst du halt auch, weil dein Schulterblatt muss sich zu einem gewissen Teil mitbewegen können, weil sich sonst dein Oberarmknochen gar nicht im Schultergelenk selber ordentlich mitbewegen kann. Mhm. Das sind so, sage ich mal, die Hauptpunkte, was so Technik betrifft. Und Überlastungserscheinungen, ja, ist so, wie gesagt, Ellenbogen, Schulter das häufigste. Schulter ist oftmals über die Bizepssehne, was ich halt gerade erklärt habe, wenn dann eben das Schulterblatt schlecht positioniert ist, dass da die Bizepssehne mal schneller gereizt ist, weil du eben auch viel Überkopf machst und eben auch viel bizepslastig trainierst, sowohl im Dip als auch im Pull. Und Ellenbogengeschichten sind meiner Erfahrung nach oft eine Geschichte, die aus dem Unterarm kommt. Also, dass man da entweder Griffkraftprobleme hat oder eben auch Rotationsprobleme in verschiedene Richtungen, also sowohl Golfer- als auch Tennisellenbogen, wobei Golferellenbogen schon als Symptomatik, sage ich mal, schon häufiger vorkommt als ein Tennisellenbogen. Aber auch da, wenn man das, sage ich mal, langsam steigert, da muss man eben ein bisschen gucken. Also so aus der Erfahrung heraus, wenn jetzt jemand zu mir neu ins Coaching kommt, bin ich meistens so bei 6 bis 7 Sätzen Dips pro Woche für den Anfang. Also was ich häufig festgestellt habe, ist, sobald ich da so in die Richtung 8 setze, je nachdem natürlich, wie intensiv das dann ist, kommen da diese Überlastungserscheinungen deutlich schneller. Mhm. So, also man muss da wirklich gucken. Viele trainieren auch, sage ich mal, ja am Anfang nicht ganz so zielgerichtet. So, und teilweise dann dadurch auch sowieso schon zu schwer oder sehr random, was auch die, ich sag mal, Belastungsauswahl betrifft. Und gerade Ellenbogenprobleme sind im Streetlifting ganz, ganz häufig auf Unterarmthematiken zurückzuführen. Genau. Und ansonsten ja in der Beuge halt das, was auch im Powerlifting oft passiert, nur Rücken, Knie, Hüfte.
Ja.
Also halt die Gelenke, die du belastest, logischerweise.
Ja, genau. Der Unterschied mit Bankdrücken und Dip, jeder, der kaum oder gar nicht Dips trainiert hat und es dann die ersten Male wieder macht und dann eben mal versucht, im Stütz oben in so einer aktiven Position zu bleiben und eben nicht so mit den Ohren bis zwischen die Schultern durchzuhängen, sondern halt eben aktiv zu bleiben, ohne dass es jetzt eine maximale Depression ist in der Schulter, merkt halt, dass es echt was ganz anderes ist, weil du musst halt aktiv bleiben. Und beim Bankdrücken, außer dass du den Ellenbogen durchstrecken musst, was du dann irgendwann auch sozusagen passiv stützen kannst, liegst du halt da und du kannst dann theoretisch auch nach 5 sehr schweren Wiederholungen das Gewicht oben immer noch stützen. Aber wenn du dann halt beim Dip das machst und diese aktive Position hältst, das ist schon echt schwer und anstrengend. Und ich glaube, da, gerade wenn man das noch nie gemacht hat, muss man am Anfang wahrscheinlich auch einfach nur über Wiederholungen, auch ohne extra Gewicht und so weiter, erstmal arbeiten, um diese allgemeine Stützkraft erstmal zu trainieren.
Ja, also die gesamte Thematik, was so, sag mal, dein Fundament betrifft, ne, die Ausgangsposition, gerade im Dip, ist eine Geschichte, die braucht einfach Zeit. So, das wird nicht jetzt von jetzt auf gleich super funktionieren. Das siehst du auch daran, wenn du dir, also war das dieses Jahr sogar? Dieses oder letztes Jahr war irgendwann mal so ein Hype um Dips als Assistenz. Da hat wirklich in Deutschland auch gefühlt jeder Powerlifter plötzlich Dips gemacht. Das ist aber auch ganz schnell wieder abgeebbt, weil sie dann irgendwie,
war das nicht,
oh,
da?
Meine Brust tut weh, mein Ellenbogen tut weh, dies und das.
Ja, weil sie halt okay, einfach ihr normales Training machen und noch Dips dazu extra machen.
Genau.
War das nicht da, wo dann die Homegym-Builder eben ihren verstellbaren Dipbarren für das Rack auch dann offiziell verkauft, also käuflich hatten? Und ich glaube, dann hatte auch Pascal den dann irgendwie.
Genau.
Und dann machen sie alle. Das ist in Deutschland irgendwie.
Ja, und Bob Matthews, der hier Super Saiyajin Bob, der hat ja auch Dips gemacht. Wobei das bei dem, also mit dem habe ich ja auch so ein bisschen drüber geschrieben, habe dem auch so ein paar Tipps gegeben, so technisch. Wobei das bei dem halt sowieso schon eine solide Technik war, was er da an den Tag gelegt hatte, beziehungsweise jedenfalls für seine Proportion. Aber auch da dachte ich mir so, ey, chillt. So, wie gesagt, also Top-Level-Powerlifter brauchen keine Dips. Aber wenn du so ein Durchschnitts-Powerlifter bist, dann, also das klingt jetzt vielleicht gemein, aber dann wird dich der 5. Satz Bank auch nicht signifikant so viel besser machen. Oder der 5. Tag Bank. Oder du machst halt einen Tag mal mit Dips. Was man halt bedenken muss, ist, dass Dips sehr viel ermüdender sind als Bankdrücken. Also Bankdrücken würde ich behaupten, kann ich wahrscheinlich wirklich auch 5-mal die Woche machen. Dips mache ich einmal die Woche schwer und einmal zum Priming, sage ich mal, um so ein bisschen die Bewegung drin zu haben. Das reicht mir schon. Wobei ich natürlich jetzt auch technisch schon gefestigt bin. Das muss man dazu sagen. Und natürlich auch selber ein bisschen schwerer und auch das Gewicht, was ich bewege, ist ja ein bisschen höher als beim Durchschnittsathleten.
Ja. Ja. Vielleicht kann man ja auch einfach sagen, dass wenn so ein krasser Powerlifter, der schon ultra stark ist, jetzt einfach so aus der kalten Hose raus irgendwie 50 Kilo dranhängen kann und dann ein paar Dips raushauen kann, dass der das wahrscheinlich dann nicht braucht. Aber wenn jetzt jemand, der jetzt zuhört, mit Dips ohne Zusatzgewicht bei 10 Stück schon denkt so, boah, das ist schwerer als ich dachte, so, dass dann die vielleicht eher dann auch von Dips profitieren können. Oder wenn sie sich 20 Kilo dranhängen, dass dann halt nur ein paar Wiederholungen gehen. Also so, dass man halt einfach auch merkt, wenn da eine große Schwäche ist, eine deutliche Schwäche, dann habe ich da irgendwo in meiner Kette wahrscheinlich eine Schwachstelle, die ich mit den Dips halt provozieren kann.
Ja. Kann man genauso sagen. Also ich denke auch, und wie gesagt, was so meine Erfahrung ist mit Powerliftern, dass sowohl Pull-Ups als auch Dips eine Geschichte sind, die du ernster nimmst als andere Assistenzen. Weil halt der Anspruch deutlich höher ist. So, die wenigsten grinden an der Brustpresse richtig krass raus. Ne? Also da fehlt halt auch vielen, oder es sind ja auch Powerlifter und keine Bodybuilder, aber da fehlt halt dieses, ich hasse das Wort, aber dieses Mindset, wirklich sich da bei den Assistenzen auch mal wirklich zu quälen und dann halt zu sagen, boah, ich versuche den Muskel halt jetzt mal wirklich auszulasten und nicht nur, so, ich habe das jetzt auch für mich wieder festgestellt, am Beinstrecker, da tut das halt unfassbar weh, bevor du überhaupt in eine Region von RPE 7 gekommen bist.
Ja.
So, da bist du schon so, oh fuck. dann kurz durchatmen, Schmerz nachlassen und nochmal und nochmal und nochmal. Das unterschätzen, glaube ich, ganz, ganz viele, wenn sie ihre Assistenzen machen oder machen die halt auch nur mit halbem Arsch. So, es gibt ja auch ganz viele, die machen irgendwie Squat, Bench, Deadlift und dann gehen sie nach Hause.
Ja.
So, natürlich wirst du in einem gewissen Maße darin besser werden, aber wenn du mal realisierst, wie viel dein Muskel eigentlich so an Reiz mitnehmen könnte in dieser Session, und es geht dann eben nicht darum, wie sehr dein Nervensystem vielleicht auch fatigued ist während der Session, dann lässt du da oftmals meiner Meinung nach sehr viel einfach liegen. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, wenn man sich jetzt die Programme anschaut, die da Pascal verkauft, warum die so gut funktionieren. Ja, weil die Leute dann sich schon an dem Programm entlanghangeln und dann mal Assistenzen machen und eben nicht nur Squat, Bench, Deadlift, weil sie darin besser werden wollen.
Ja, und wenn man ja sonst mal schaut, so was macht man so als Assistenzen irgendwie? Klar, Langhantelrudern kann man jetzt schon echt gut schwer auch trainieren, wobei dann da dann auch der Schwung irgendwann mal ein großes Thema wird. Und Latzug macht jetzt aber halt keiner auf 5 Wiederholungen. Oder kenne ich zumindest wenige, die das machen, ja. Also da arbeitet man eher in höheren Wiederholungsbereichen. Und ein Klimmzug ist halt geil dafür, dass man halt eben sagt, okay, ich kann auch mal mit wenigen Wiederholungen arbeiten. Genauso wie die Dips halt eben auch. Also da hat man ja wieder viele Gelenke, die sich bewegen. Das heißt, es verteilt sich auf viele Gelenke, die Belastung. Und dann kannst du halt eben auch mit wenigen Wiederholungen und richtig schwer auch mal trainieren, was jetzt am Trizepsstrecken am Kabel ja auch nicht machst. Ja, also es funktioniert erstmal nicht gut, wenn nur ein Gelenk sich bewegt, weil halt die Hebelveränderung so stark ist. Und es macht halt einfach dann auch wenig Sinn. Und da ist halt auch sind auch Dips dann wieder geil. Und gut, Kniebeuge ist ja, machen die ja eh schon alle. Aber das ist natürlich wieder ein Vorteil. Und trotzdem kannst du ja die Dips dann auch, wenn du sie als Kraftsportler außerhalb von Calisthenics sozusagen als Assistenz machst, kannst du die ja dann vielleicht eben ein bisschen tiefer machen, als du sie jetzt für dich für den Wettkampf machst. Und trotzdem kommst du dann in deutlich stärkere Beugung des Ellenbogens rein als beim Bankdrücken. Wenn du Powerlifting-orientiert Bankdrücken machst mit einer Brücke, verkürzten Bewegungsradius, dann, ja, die meisten, die kommen ja vielleicht auf 90 Grad Ellenbogenwinkel oder vielleicht sogar weniger. Oder wenn sie dann lange Arme haben wie ich, dann vielleicht ein bisschen mehr. Aber beim Dip beugt sich natürlich dann nochmal deutlich mehr. Was einerseits mal fürs Gelenk eine neue Belastung oder eine andere Belastung ist, die ja generell erstmal positiv ist. Oder aber auch für die Muskulatur, von den Muskellängen her nochmal anders, eine andere Belastung einfach auch ist.
Und also was man natürlich vielleicht da auch noch einwerfen sollte, du könntest natürlich auch einfach enges Bankdrücken machen.
Ja.
Da wirst du wahrscheinlich auf einen ähnlichen Punkt kommen. Aber es gibt auch einfach Leute, die, also ich zum Beispiel.
Hey, wenn ich schon 3 Sätze Bankdrücken gemacht habe, will ich nicht nochmal 3 Sätze Bankdrücken machen. Es ist halt trotzdem
genau,
ein Bankdrücken.
Also da geht's halt auch einfach um den Spaß im Training. So, das heißt ja nicht, dass man das machen muss, aber einfach so ein bisschen Abwechslung. So, man hat jetzt schon einen Sport, der sehr wenig Abwechslung mit sich bringt, weil man eben nur 3 oder im Streetlifting halt 4 Bewegungen versucht zu perfektionieren. Und deswegen bin ich halt auch der Meinung, so, man muss halt da diesen Spaßfaktor immer so ein bisschen mit im Hinterkopf behalten.
Ja.
Ja, und wenn du merkst, Dips machen dir keinen Spaß, ja, dann mach's nicht.
Ja.
So, ganz, ganz einfach. Also du musst dich da jetzt auch nicht irgendwie genötigt fühlen zu, weil es Leute gibt, die in Dips stark sind und auch im Bankdrücken stark. Das ist jetzt auch kein Garantiefaktor, sondern das ist ja eher so ein Vorschlag, warum du das machen könntest und warum du dann auch kein schlechtes Gewissen haben musst, wenn du dann eben nicht enges Bankdrücken machst, sondern eben Dips. Weil, wie gesagt, dem Körper ist es am Ende auch wurscht, wie du die Übung nennst, sondern bei dem kommt es nur drauf an, verkürzt sich der Muskel, wie weit wird er auf Länge gebracht und was für Gelenkwinkel erreichst du im Endeffekt, unter welcher Last.
Ja. Hat sich jetzt so trainingsplanungstechnisch viel verändert, dass du sagst, okay, wir haben früher einfach so, echt so wie ein Powerlifter halt seine Powerlifting-Übung trainiert, so haben wir auch unsere Dips und so weiter trainiert. Heute machen wir das ganz anders oder ist es immer noch so, okay, Krafttraining ist halt Krafttraining, deswegen gelten da die gleichen Gesetze?
Also wir haben da nicht viel verändert. Ich würde auch behaupten, dass Powerlifting ja auch einfach von diesen Krafttrainings-Basics das Training ableitet. Das heißt, man greift halt auf eine bestehende Studienlage zurück und die ist ja für alle gleich. So, und dann musst du halt nur noch gucken, okay, Frequenzen anpassen, Load-Management gegebenenfalls anpassen, weil, wie gesagt, die Übungen ja dann im Endeffekt doch unterschiedlich sind. So, manche kommen halt viel besser damit klar. Also ich habe zum Beispiel eine Athletin, die kommt viel besser damit klar, wenn sie mehrere Singles macht, was ich halt mit einem Athleten seltener mache. Wenn ich einen sehr schweren Athleten habe, erst recht nicht. Auch was so die Trainingshäufigkeit betrifft etc. Aber das sind ja alles Dinge, die im Kraftsport ganz normal sind. So, also du wirst Frauen tendenziell ein Stück weit härter trainieren lassen können und Männer tendenziell eher ein bisschen weniger. Das sind so Learnings, die ich jetzt auch nochmal selber direkt am, ich sag mal, lebenden Menschen gemacht habe und nicht nur aus der Studienlage herausgelesen. Und ansonsten nimmt sich das meiner Meinung nach nicht so viel. Also das Ding ist halt wirklich, warum, wenn man jetzt, sage ich mal, im Streetlifting erfolgreich sein möchte, macht es schon durchaus Sinn, sich einen Streetlifting-Coach zu nehmen. Ne? Ich habe mich damals auch von Paul coachen lassen im Powerlifting oder mit seiner Expertise im Powerlifting und habe aber meine eigene Expertise aus dem Streetlifting reingebracht. So, das heißt, das funktioniert dann auch. Aber ansonsten ist es halt trotzdem nochmal ein anderer Sport. Das heißt, da musst du, also du musst ja auch ganz andere Erfahrungen da machen. Hm, welche Assistenzlifts lohnen sich? Wie baue ich vielleicht auch ein Warm-up teilweise auf? Ne? Also da bediene ich mich jetzt, was die Kniebeuge betrifft, natürlich im Powerlifting. Da schaue ich mir an, wie wärmt sich Person XY auf? Warum macht er das? Und im Streetlifting hast du dann das Gleiche. Ne? Also wenn du jetzt einen Dip hast, das war jetzt zum Beispiel auch bei mir in der letzten Fragerunde, hat mich jemand gefragt, wie ich mich für einen 200 Kilo Dip aufwärmen würde. Da habe ich das aufgeschrieben, in die Story gepostet und habe ich irgendwie, weiß ich nicht, 10 Reaktionen drauf bekommen. Ja, warum machst du denn, weiß ich nicht, Bizeps Curls RPE 7? Ich so, Bro, du musst dir halt nicht einscheißen vorm Training, dass du, oh nein, ich will gar keinen Fatigue haben und ich muss super 100% fresh sein. Ich so, chill. So, du musst in erster Linie dich halt gut vorbereiten und wenn du einen Satz Bizeps Curls machst oder zwei, dann ist das irrelevant. So, also es ist halt wirklich irrelevant, vor allem wenn, und das muss man ja dann immer im Kontext sehen, ich das nicht in einem Wettkampf mache, sondern im Training. So, im Training wärme ich mich für Dips auf. Ja, im Wettkampf habe ich davor schon ein Muscle-Up-Warm-Up hinter mir, ein Pull-Up-Warm-Up hinter mir. Und dann starte ich mehr oder weniger direkt ins Dip-Warm-Up. Na, natürlich brauche ich dann keine Bizeps-Curls mehr, sehr logisch. Und das sind dann so Dinge, wo du halt auch merkst, dass da im Streetlifting-Bereich noch sehr viel Nachholbedarf ist. Also ich glaube, dass das Grundlevel an sportwissenschaftlicher Bildung im Powerlifting höher ist als im Streetlifting. Also das, da gibt es mehr Common Sense. Oder das Level an Common Sense, an Allgemeinwissen ist da so ein Stück weit höher. Das heißt, da muss man halt einfach noch viel, viel mehr Informationen spreaden und gute Informationen natürlich, hoffentlich.
Ja, das liegt ja wahrscheinlich auch einfach so daran, dass im Powerlifting ja so viel mehr Menschen aktiv sind, dass da zwar natürlich auch deutlich mehr Bros und Bullshitter unterwegs sind als im Streetlifting dann, was einfach mehr geben kann, aber dafür halt dann auch deutlich mehr gute Leute oder halt Leute vielleicht mit einem Hintergrundwissen, mit einem wissenschaftlich fundierten Hintergrundwissen auch, da dann schon jetzt über die Jahre hinweg dann immer Informationen auch rausgebracht haben und halt auch Erfahrungen gemacht haben. Und im Streetlifting weiß ich jetzt nicht, wie viele Sportwissenschaftler zum Beispiel da jetzt unterwegs sind oder Leute, die sich halt mit Training gut auskennen. Ich meine, klar, irgendwo hat man jetzt auch Glück, sag ich mal, dass du da auch ganz vorne mit dabei bist. Einmal als super starker Athlet, an dem sich ja viele dann bestimmt auch was abschauen wollen. Aber auch als jemand, der jetzt dann irgendwie den Wettkampf organisiert, der dann auch irgendwie Informationen auch verbreitet und so. Weil könnte ja genauso auch jemand anderes sein, der halt die größten Quatsch zusammen trainiert. Genetisch und vielleicht auch, also genetisch ultra das Monster ist, vielleicht auch noch nachhilft, weißt du, was ja auch nochmal so ein Thema ist und dann als Vorzeigeathlet dann dasteht, aber halt den größten Mist zusammen trainiert und dann machen halt alle das nach, weil man macht ja das, was die Besten erstmal machen, solange man halt selber nicht irgendwie mehr Ahnung hat. Aber da fällt mir jetzt gerade ein, das Thema Doping und Doping-Tests kommt ja bei euch jetzt auch auf. Und ich habe nämlich vorhin erst gesehen, bei WhatsApp hatten wir nämlich vor 2 Jahren, glaube ich, auch wegen dem Thema auch geschrieben gehabt. Und da hatte ich ja mit dem Beauftragten von der NADA ja auch schon den Podcast gemacht gehabt und ich weiß nicht, ob ich den...
Die NADA mag ich nicht. Die NADA habe ich gefressen.
Okay.
Also um das vielleicht kurz einzuordnen.
Ja.
Thema Anti-Doping war natürlich von Anfang an für mich so ein Herzensprojekt, aber ist auch mit vielen finanziellen Hürden verbunden. Warum ich die NADA gefressen habe, ist ganz einfach, weil die nur mit Verbänden kooperieren. Und Verbänden, die dem, ich glaube sogar DOSB angeschlossen sind. Mhm. Ich kann mal hier die E-Mail raussuchen. Irgendwo wird die noch sein. NADA.
Dann ist es auf jeden Fall hier in Deutschland anders als zum Beispiel in den USA. Weil die USADA hat ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, für die UFC auch die Doping-Tests gemacht. Aber halt gesagt, sie machen es halt nur nach ihren eigenen Regeln. Also so wie die USADA das macht, so muss die UFC dann mitspielen im Endeffekt. Und die Kämpfer müssen, oh, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube mindestens ein Jahr oder ein halbes Jahr vorher irgendwie im Testpool sein, damit sie dann wieder kämpfen können. Und Conor McGregor ist ja der größte Star in der UFC, den die UFC natürlich auch irgendwie schützen will und halt kämpfen lassen möchte. Und er hat sich ja jetzt vor einer längeren Zeit im Kampf das Bein gebrochen, also Unterschenkel,
ja.
Fibula und Tibia beide durch. Und hat wohl für eine schnellere Erholung und sowas auch Zeug genommen. Und offensichtlich, also der ist auf, keine Ahnung, über 90 Kilo gegangen und halt sah aus wie so ein richtiges Stoffmonster einfach. Hat sich auch vom Kopf her und sowas alles voll verändert. Also es ist sehr, sehr deutlich. Und die UFC will dann halt jetzt wieder kämpfen lassen, ist ja klar. Aber er ist nicht im Testpool oder auch nicht lang genug vor allem. Und jetzt hat die UFC halt einfach den Vertrag mit der USADA nicht weiter verlängert und macht jetzt Anti-Doping mit, ich weiß das Kürzel jetzt nicht mehr, aber das sind die gleichen, die auch für die NFL zum Beispiel Anti-Doping-Tests machen. Und da ist es aber so, dass die UFC halt jetzt scheinbar deutlich mehr Mitspracherecht hat und mehr Kontrolle und so weiter. Und
ja, also man weiß ja, dass Leute, die in der NFL spielen, grundsätzlich dopingfrei sind. Also das sind ja nur die lupenreinen Naturalathleten, die man sich da so vorstellen kann.
Also jetzt haben sie halt, können sie ja halt sagen, ja, wir machen Anti-Doping, bei uns wird getestet, aber ja. Können halt machen, was sie wollen.
Naja, also ich will ja niemanden irgendwas ans Bein binden. Aber in Deutschland ist es ja auch so, dass wenn du in den Nationalkader aufgenommen wirst und dann, also bist du ja automatisch in diesem Testpool drin, ne, im Powerlifting. Und wenn du dich dann aber verletzt und als verletzt gemeldet wirst, bist du auch nicht mehr in dem Testpool drin. Also du wirst nicht mehr getestet. Du bist offiziell noch in dem Testpool, aber du wirst nicht getestet. Sprich, dann kannst du natürlich auch, so wie Conor McGregor, quasi alles Mögliche konsumieren, was dich wieder gesund werden lässt, weil es wird ja eh nicht nachgewiesen. Und nach der Testphase kannst du dann PRs scheppern und ja, also
das,
ich will da jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, das große Problem dabei ist ja, dass die Sachen ja nicht nur während man sie nimmt, einen Effekt haben, sondern man weiß ja mittlerweile auch, dass die den Muskel an sich so verändern, dass du danach immer noch, auch wenn du damit aufhörst mit den Sachen wieder, immer noch einfach einen Vorteil hast, was deinen Muskelaufbau angeht zum Beispiel.
Und das finde ich halt auch so frech. Also wie gesagt, es gibt auch einfach genug Leute, wo man das ja recht offensichtlich sieht, beziehungsweise es gibt ja auch einfach so, ich sag mal, Ex-NFL-Athleten, die dann ins Powerlifting gehen und plötzlich komplett rasieren. Ich will da niemandem was unterstellen. Ich sag mal so, das ist immer ein bisschen shady. Aber ich finde das halt auch einfach nur so charakterlich super schwach, wenn man sich dann so hinschaut, ja, ich bin der krasseste Naturalathlet, den du kennst. Ja, halt's Maul. Also, ja, wie gesagt, erzähle ich vielleicht nach dem Podcast.
Ja, die Insights dann.
Und nee, und das also fängt ja schon damit an, ich weiß nicht, ob du das jetzt mitbekommen hast, Percy ist ja jetzt bei den Junioren doch noch Dritter geworden bei den Junioren Worlds, weil der Drittplatzierte quasi am Wettkampftag noch positiv getestet wurde, bei den Junioren bis 120, und der hat halt, ich weiß gar nicht mehr, was genau für Stoffe, und er kriegt dann eine 4-Jahres-Sperre, wo ich mir so denke, was ist das für ein Scheiß, also jetzt mal ernsthaft. So, wenn du positiv getestet wirst, dann verpiss dich. Also, da finde ich, das finde ich einfach so, weißt du, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt, weiß ich nicht, auf DHC irgendwelche Hardcore-Booster, wo dann irgendwie noch so ein MDMA-Derivat oder so mit drin ist, das ist eine andere Geschichte. Aber in dem Moment, wo ich Wachstumshormone in irgendeiner Form konsumiert habe, kann ich ja nicht sagen, nach 4 Jahren bist du wieder clean.
Da gibt es ja aber auch die Überlegung, ob Athleten, die gesperrt werden, dann lebenslänglich gesperrt werden. Also auch für die Olympischen Spiele und sowas dann. Ich meine, da gibt es ja das Beispiel mit Gatlin, der Sprinter aus den USA, der, glaube ich, jetzt schon 4-mal gesperrt war. Weißt du? Und das Ding ist halt, der kommt dann, das eine Mal war das ja, glaube ich, sogar eine 4-Jahre-Sperre, kommt er zurück und läuft halt Spitzenzeiten. Und dann ist halt die Frage, ja,
er war nie weg.
Die Frage ist ja, okay, wenn er vorher die Zeiten gelaufen ist und ja dann des Dopings überführt wurde und nach einer langen Sperre zurückkommt und die gleichen Zeiten läuft, dann muss man sich doch fragen, okay, hat das Doping vorher nichts gebracht, um die Zeiten zu erreichen? Oder hat er in den 4 Jahren halt einfach Vollgas weitergemacht und trainiert? Oder ist er halt sogar immer noch auf Zeug? Und ich meine, wenn er halt 4-mal gesperrt wurde, dann ist er natürlich schon irgendwie offensichtlich dann, der wird wahrscheinlich nicht mehr ohne was machen.
So wie ja gefühlt das komplette norwegische Langlaufteam Asthma-Patienten sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitgesehen hast. Also zu den Olympischen Winterspielen war das ja so, dass die irgendwie Asthma-Mittel in einer Woche Winterolympische Spiele verbraucht haben, was irgendwie so eine Population von gefühlt 2000 Asthmatikern in der gleichen Zeit nicht hätten verbraucht. Wo ich halt auch so denke, Bro, wenn du Leistungssportler bist, dann würde ich halt auch da ganz klar sagen, wenn du Asthma hast, kannst du halt keinen Leistungssport machen. Ganz einfach. Da kannst du dann nicht sagen, ja, also zumal das ja vermutlich keine Asthmatiker sind, muss man da vielleicht an der Stelle mal erwähnen, sondern die dann im Endeffekt einfach nur bei der Sauerstoffaufnahme helfen sollen. Das ist so shady gemacht, aber wie gesagt, das ist ja auch der Grund für uns damals gewesen, uns als Unternehmen aufzustellen und eben nicht als Verband, weil du dich zwangsläufig irgendwann einem Konstrukt unterordnest, was seit 40 Jahren unverändert ist. Warum will ich nicht, dass Streetlifting olympisch wird? Ja, guck dir doch mal diesen Haufen an. So, will ich das wirklich? Will ich das, dass die ARD dann in 10 Jahren eine Doku darüber macht, dass der Weltverband in Ungarn angefangen hat, Doping quasi zu legalisieren innerhalb des Verbands und nur noch das eigene NADA-Doping-Team in die Welt rumgeschickt hat. So, und dann hast du es mitbekommen bei der Herr der Heber bestimmt, nee, oder? Im Gewichtheben musst du dir unbedingt mal anschauen auf YouTube. Da war es quasi so, dass der IWF, International Weightlifting Federation, ich glaube IWF heißt das, da war der Präsident, glaube ich, in Ungar. Ist es, glaube ich,
also
immer
so die
noch?
Story so an sich, das kenne ich, aber die Doku kenne ich dann nicht.
Okay, genau, aber die Doku musst du dir anschauen. Ich saß da wirklich damals, das war so vor 5, 6 Jahren, glaube ich, und da habe ich richtig geheult vor dem Laptop, weil ich mir so dachte, das kann doch nicht sein. So, ich weiß ja, was ich damals im Leistungssport, und da war ich ja jetzt kein Olympionik oder so, was ich da an Schiss hatte, irgendwie was Falsches. So, ich habe keine Aspirin genommen. So, ich habe in meinem Leben wahrscheinlich 5 Ibuprofen bisher geschluckt in 26 Jahren. Und dann denkst du dir so, du guckst dir das an, ja, und dann schickt er zum Beispiel, oder wollte er, die war irgendwie in Anaheim, Weightlifting-Weltmeisterschaft, und dann hat er darauf bestanden, dass sein Doping-Test-Team aus Ungarn das übernimmt. Oder haben die Amis gesagt, ja, was soll denn der Scheiß? Nee, so, wir haben unsere eigene NADA, so, die machen das. Und da wurden dann reihenweise die Leute positiv getestet, die davor halt einfach so, oder dann guckst du dir das bei der IPF an, wie viele von diesen angeblich getesteten Nationen machen denn wirklich Off-Season-Testings? Wie oft werden die getestet? Ja. So, in Deutschland sind die da irgendwie 5, 6 Mal in diesem Jahr gefühlt gewesen bei den Leuten. Und dann guckst du nach Libyen und da ist es so, ja, der wurde dann getestet, zwinker, zwinker, zu den Nationals.
Ja.
Da war alles unauffällig und dann ist er plötzlich bei den Worlds aber positiv getestet. Na, mein Arsch, ey.
Ich meine, da gibt es ja so viele Dokus schon mittlerweile. Also Icarus ist ja da auch eine ganz wichtige Doku. Dann gibt es von früher noch, ich glaube, die war auch von ARD oder von Arte, die hieß, nicht, ich glaube von ARD, Blut und Spiele. Die gibt es auch auf YouTube, die ist auch sehr gut. Geheimsache Doping, gibt es noch eine Doku? Die ist, glaube ich, auch von ARD oder von Arte, ich bin mir nicht ganz sicher. Da geht es, glaube ich, deutlich mehr um den Radsport, wo halt einer auch dann erzählt, der selber Radsportler war und dann halt später dann das Doping für die übernommen hat, wie das dann halt auch lief. Und bei, ich weiß nicht mehr, welcher Doku das war, da interviewen sie zum Beispiel auch die Sportministerin aus Jamaika, weil sie sich halt fragen, so Jamaika, so eine kleine Insel, kleine Nation und die ganzen Topsprinter der Welt kommen halt alle von dort und woran liegt das? Liegt das am Training und so? Und die meint halt, ja, wir haben hier so gutes Wasser. Aber dass da nicht einmal im Jahr getestet wird, das interessiert die halt nicht. Oder darüber spricht sie halt auch nicht. Also, ja, also ich glaube, das wird ein Problem sein, was wir für immer haben werden, solange wir versuchen, das zu kontrollieren und zu verbieten, weil es wird immer Leute geben, die versuchen, sich einen Vorteil zu verschaffen, wenn es eine Möglichkeit gibt, sich einen Vorteil zu verschaffen. Und das ist halt das Traurige daran. Aber da muss ich auch sagen, weil ich weiß noch, dass Clarence Kennedy, der Gewichtheber, Clarence O heißt der auch irgendwie im Internet oftmals, der ja auch offen zugibt, dass er Steroide nimmt und im Endeffekt auch dopt, aber keine Wettkämpfe macht. Der hat mal irgendwie ein langes Video gemacht über Anti-Doping und wie dumm und unnötig das doch wäre und bla bla bla. Und meine Aussage oder meine Antwort darauf war im Endeffekt einfach nur, nur wenn man es nicht perfekt machen kann, heißt es nicht, dass man es gar nicht machen sollte. Ja? Ja, also man macht einfach das Bestmögliche, um Anti-Doping durchzusetzen und so viele wie möglich zu überführen. Wenn es halt Regeln gibt, dann sollte man sich an die auch halten. Aber nur weil man nicht jeden schnappen kann und nicht alles irgendwie super dicht ist, dann heißt das nicht, dass wir es einfach gar nicht machen. Weil sonst fangen halt alle an damit. Und das Problem ist ja nicht der einzelne Sportler, der das für sich macht, sondern es ist ja auch immer diese Vorbildfunktion. Und ja, einfach, weil dann guckt sich der Siebenjährige, keine Ahnung wer, guckt sich dann im Fernsehen dann die Sportler an und will genau sein wie die und alle sprechen offen darüber, ja, hier, das und das musst du nehmen und dann, sonst geht's nicht und so. Das ist halt nicht die richtige Message. Genauso jetzt mit Sam Sulek, weißt du, dieser Instagram, YouTube, Bodybuilding-Typ, der irgendwie gerade Anfang 20 ist und da auch irgendwie scheinbar offen drüber spricht und so. Die Frage ist halt auch, ist es besser als dann die ganzen anderen Fake-Naddies, die offensichtlich genauso auf Stoff sind? Aber ja, ich sag mal so, ich wurde früher ja auch durch verschiedene Leute geprägt, was das angeht. Bei mir war es immer so Bruce Lee und mein Ding, selbst als kleiner Junge war schon, obwohl ich noch nie einen Bruce Lee Film gesehen hatte damals, war Bruce Lee hat nicht getrunken, Bruce Lee hat nicht geraucht und keine Drogen genommen, das mache ich auch. Obwohl ich jetzt mittlerweile weiß, er hat alles gemacht, er war auf Koks, er war auf allem. Ja. Aber trotzdem, das ändert ja nichts an dieser Message im Endeffekt.
Und das ist, glaube ich, das, warum wir halt auch bei FanRap die Doping-Tests zusammen einführen und einführen wollen. Einfach aufgrund dessen, dass du diese Vorbildfunktion, die möchtest du haben. Also du möchtest, dass die Leute, die in diesem Sport die größte Bühne geboten bekommen, dass die hoffentlich natürlich natural unterwegs sind. Weil das auch das ist, was man langfristig natürlich auch für die nachkommende Generation haben möchte. Weil meiner Meinung nach ist es halt auch wirklich nicht smart, seine Gesundheit so aufs Spiel zu setzen. So, du machst schon Leistungssport, das ist schon nicht die gesündeste Form, Sport zu treiben. Und das dann aber auch noch mit, sage ich mal, Organschäden zu verknüpfen, die du behauptest, also guck dir einfach die Leute an. So, welchen krassen Bodybuilder gibt es, der über 70 wird? Wahrscheinlich keinen.
Außer Arnold, der jetzt halt aber so viel Kohle hat, dass er sich dann zigmal schon am Herz operieren konnte. Und unabhängig von diesem ethischen, moralischen Gedanken, so, okay, ist es fair und was weiß ich was, in den meisten Ländern auf der Welt ist es auch einfach illegal und verboten. Und das ist schon das erste Argument, dass man sagt, okay, wir können es auch gar nicht erlauben, weil jemand, der das macht, der ist kriminell sozusagen.
Ich möchte dazu vielleicht noch so eine Anekdote erzählen, dass ich war ja bei der Evo Classic, bei dem Natural Bodybuilding Wettkampf. Mhm. Da bin ich in der Pause auf Toilette gegangen und da standen so zwei 15-Jährige vor der Toilette und haben sich so unterhalten. Da meinte der eine so, ich habe halt wie gesagt nur diesen Gesprächsfetzen so aufgegriffen, ja, ich trainiere jetzt mal noch ein Jahr und wenn ich verletzungsfrei bin, dann will ich auch mit Stoffen anfangen. Und ich dachte mir so, Bro, so, du bist dann fucking 16. Ja. So, du hast in deiner Trainingskarriere noch gar nichts gemacht, dass es in irgendeiner Form auch nur diesen Gedanken rechtfertigen würde. Und da sind wir halt jetzt leider Gottes, und das siehst du ja auch auf Instagram, das wird so krass normalisiert in dieser Bodybuilding-Bubble, dass Stoffen irgendwie dazugehört und oh ja, und dann wird das als Handbremse bezeichnet, wenn du natural unterwegs bist, wo ich mir so denke, Bro, guck dir einfach mal den letzten Bodybuilding-Wettkampf an, den Brozap gemacht hat, da in Prag. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast. Der ist da Fünfter geworden, glaube ich. Ich glaube Fünfter, nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle. Und stand mit gefühlt 30 Leuten auf der Bühne, die alle gestofft waren. Also der ist quasi untested gestartet als Natty. Mhm. So, und ist da Fünfter geworden. Wo ich mir so denke, Bro, stell dir einfach vor, du gehörst zu diesen 25 Leuten, die sich da jeden Tag oder jede Woche die Nadel setzen, um dann einfach schlechter auszusehen als ein begnadeter Natty-Bodybuilder. Also, dass er eine krasse Genetik hat, keine Frage. Aber dann denke ich mir so, wofür machst du das? Also, damit du dann einfach nur so ein bisschen überdurchschnittlich aussiehst. Also, lass gut sein. Und ich würde zum Beispiel jetzt auch nicht anfangen zu stoffen, nur weil ich dann denke, ja, so 250 Kilo Dip, das wäre schon krass. Da sage ich mir, drauf geschissen.
Ja.
So, entweder ich schaffe das oder ich schaff's halt nicht. Und wenn ich es nicht schaffe, dann geht die Welt davon auch nicht unter. Sondern das Leben geht weiter. Und das ist eben der wesentliche Unterschied zu den meisten Gestofften. Für dich als Naturalathlet geht das Leben weiter nach dem Sport. Ja. So, das ist so, wo ich halt sage, so, du solltest in erster Linie Spaß am Sport haben. Dann natürlich mit einem gewissen Ehrgeiz verknüpfen. Aber der Ehrgeiz sollte dich halt nicht, das ist ja wie, als würdest du dann anfangen, Ritalin zu nehmen, um deine Masterarbeit zu schreiben. Weißt du, das macht ja auch, ich sag mal, ein geringer Prozentsatz hoffentlich nur. Oder wenn du dann sagst, ja, du arbeitest jetzt als Investmentbanker, ja, okay, dann musst du jetzt aber auch anfangen zu koksen. So, hä? Ja. Halt's Maul. Muss ich nicht.
Ja, und ich habe jetzt auf Instagram auch erst gesehen, dass es jetzt den neuesten, jüngsten Pro-Bodybuilder gibt mit 19. Der hat dann sozusagen den Rekord von Arnold als jüngsten Profi-Bodybuilder gebrochen. Und das Ding ist halt, der kann ja nicht dann erst seit gestern irgendwie Bodybuilding machen, Stoff nehmen, um auf dieses Level zu kommen, sondern der macht das halt schon lange. Und das ist das Erschreckende, weil wenn ich mich dran zurückerinnere, bin ich mit 15 nämlich bei uns in Freiburg vor so einer Apotheke, die auch Sporternährung hatte, im Schaufenster gestanden mit meinen Kumpels und haben uns das Proteinpulver angeschaut und gesagt, ey, scheiß drauf, irgendwann kaufe ich mir das. Weißt du, so Proteinpulver war für uns das Ding. Wir kaufen uns irgendwann Proteinpulver und machen Liegestütze und trainieren und trinken den Shake dann, weil wir denken, dann passiert sonst irgendwas. Aber ja, Steroide, das war nicht mal Thema, weißt du so. Das war so, okay, gibt vielleicht irgendwelche Sportler, die sowas machen irgendwie bei Olympischen Spielen oder sowas, aber und halt eben so Ronnie Coleman, klar. Aber es war, also da hatten wir halt auch null Berührungspunkte. Aber heute, durch Social Media, wirst du halt zugebombt, jeden Tag, wenn du halt in so einer Blase mal bist, mit diesen Leuten, die halt so Sachen machen, mit diesen Freak-Körpern, mit diesen Freak-Leistungen ja auch, da kannst du dich ja theoretisch nur schlecht fühlen, vor allem als unsicherer Teenager dann, siehst du das die ganze Zeit. Und dann denkst du dir halt, ja, guck mal, der andere ist jetzt auch mit 19 Profi-Bodybuilder geworden und ich will ja eigentlich auch so aussehen. Und aber jetzt bin ich 15, ja, dann muss ich ja schon jetzt anfangen, damit ich da hinkommen kann. Sonst ist ja zu spät. Und ich meine, wie viele junge Bodybuilder gab es jetzt die letzten Jahre, die überraschend früh gestorben sind? Also mit Mitte 20 und so. Ja, also.
Es gibt im Endeffekt kein Argument dafür, in meinen Augen.
Ja.
So, das einzige Argument dafür ist, dass du dein Ego nicht im Griff hast und irgendwas erreichen willst, was du natural nicht erreichen kannst. Und dann solltest du dich halt hinterfragen, ob das so erstrebenswert ist, ob man dann seine Gesundheit damit aufs Spiel setzt. Zumal, und das ist ja, das ist, glaube ich, das, was alle irgendwie ignorieren wollen, wie viele Top-Bodybuilder auf der Welt gibt es, die davon wirklich leben können.
Ja, sowieso.
So, also wenn du dir anschaust, wie viele starten bei Mr. Olympia, sind 20 in der Klasse oder so maximal, so die sich da qualifizieren können. Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du, der da gerade in Saarbrücken im Fitnessstudio trainiert, dass du da oben landest? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach mit 35 hops gehst und nichts erreicht hast, außer lebenswerte Jahre verschwendet? Mhm. Das ist eine ganz einfache Statistik. So, natürlich sagt man dann so, ja, aber jemand muss ja den Traum verfolgen. Ja, natürlich. Aber frag doch, ob du derjenige sein musst, der diesen Traum verfolgt, oder ob du vielleicht auch einen anderen Traum verfolgen kannst.
Das sind halt vielleicht einfach die falschen Vorbilder auch, weil es gibt ja genug andere Vorbilder auch in dem Bereich, die halt dann eigentlich positiv sind. Sowas wie Jack LaLanne zum Beispiel, der halt irgendwie fast 100 geworden ist und bis zu seinem Tod noch jeden Tag trainiert hat, weißt du? Und den Jumping Jack auf Englisch, also der Hampelmann, der ist ja nach ihm benannt. Jumping Jack. Die Übung, weißt du? Und er hat halt mit 60 und 70 noch richtig krasse körperliche Leistung gebracht. Und ist halt ein gutes Vorbild. Der hat halt nie sowas in der Richtung gemacht. Aber ja, ich habe gesehen bei Mr. Olympia, ich will es aber auch wieder nichts Falsches sagen, glaube ich aber, dass in der offenen Klasse, also der Mr. Olympia, hat der Sieger, glaube ich, 500.000 Preisgeld bekommen. Und bei dem Classic Physik, wo Chris Bumstead gewonnen hat, 50.000. Und das ist halt nichts. Und das war der erste Platz. Das heißt, der zweite Platz kriegt nochmal deutlich weniger, der dritte nochmal viel weniger. Also so lohnt sich's halt nicht, dass Chris Bumstead natürlich dann deutlich mehr Geld verdient als der Mr. Olympia. Sollte klar sein, weil der halt seine 3 Millionen Follower oder noch mehr, keine Ahnung wie viel er hat, aber halt unendlich viele Follower hat und darüber halt Geld verdient. Genauso wie Sam Sulek ja auch. Durch Bodybuilding verdient er kein Geld, er verdient durch Social Media Geld. Aber, ja.
Und dann stoff doch lieber und starte bei den CrossFit Games. Da gewinnst du ja wenigstens noch sechsstellig.
Ja.
Bei CrossFit sind alle natural. Entschuldigung.
Ja, stimmt.
Das ist eine falsche Anschuldigung von meiner Seite. Das nehme ich natürlich auch zurück.
Ja. Ja, leidiges Thema leider, aber man hat halt doch dann immer wieder irgendwelche Berührungspunkte damit durch irgendwelche Leute oder halt eben durch den Sport an sich einfach. Wie macht ihr es jetzt, wenn die NADA nicht mit euch arbeitet? Müsst ihr jetzt sozusagen privat jemanden engagieren, die dann für euch die Tests bei den Wettkämpfen machen?
Ich weiß nicht, wie offiziell ich das schon sagen darf, aber ich sag mal, wir haben einen Kooperationspartner. Mhm. Ach nee, doch, das müsste ich eigentlich sagen können. Also Evo Classics ist ja Natural Bodybuilding Wettkampf und die Doping-Tests werden von der Evo League übernommen. Das heißt, die Leute, die quasi bei der Evo Classic zum Beispiel starten, sind Evo League Member, die haben eine Membership. Und werden damit quasi, wird dann Off-Season-Testing und auch Competition-Day-Testing gecovert. Und da haben wir dann quasi, mit Navid habe ich mich dann unterhalten, weil er das ja quasi schrittweise jetzt ausbauen möchte, weil er eben genau das gleiche Problem sieht, wie wir ja auch haben, dass die NADA mit dir nicht zusammenarbeitet, weil die der Meinung sind, du bist kein Verband. Und dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, wir suchen eine Alternative. Und die beauftragen quasi eine Firma, die, ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert, aber unter anderem eben auch für den Internationalen Leichtathletikverband das Testing übernimmt teilweise und auch die gleichen Labore wie die NADA nutzt. Also es gibt ja im Endeffekt nur zwei Labore in Deutschland, das ist einmal in Kreischa und einmal in Köln, die von der NADA genutzt und akkreditiert sind und die beiden Labore arbeiten auch nicht mit dir als Privatperson zusammen, weil die halt sagen, diese Akkreditierung durch die NADA ist ihnen wichtig und wenn da irgendwelcher Scheiß mit den Sachen gemacht wird, dann verlieren die und dann ist das ganze Geschäftskonzept von dem Labor hinfällig. Ja. Und dementsprechend arbeiten wir dann quasi mit der Evo League zusammen und fangen eben auch jetzt selber an, eine Membership zu erheben, um das Drug-Testing dann dadurch zu finanzieren.
Okay. Das heißt, es wird dann auch außerhalb der Wettkämpfe dann auch zufällig hier und da dann getestet.
Genau, also ich würde mal behaupten, natürlich noch nicht in dem Umfang, wie jetzt zum Beispiel, wenn man sich das dieses Jahr im Powerlifting angeschaut hat. Also ich gehe nicht davon aus, dass jetzt hier jemand 5-mal bei mir zu Hause reinschneit. Aber es sollte schon so sein, dass jeder mal 1-2-mal getestet werden könnte.
Genau.
Und es geht ja einfach nur um die Möglichkeit, dass du getestet wirst.
Ja. So.
Dass du nicht alle immer erwischen wirst, ist logisch. Das hast du ja auch gerade schon gesagt. Aber es geht einfach nur darum, dass jemand, der Meinung ist, bescheißen zu wollen, immer paranoid sein soll, dass er erwischt werden könnte. Darum geht's. Und nicht darum, dass du hier einen lückenlosen Testteppich hast, weil das kannst du gar nicht erreichen.
Nee, das geht nicht. Ja, cool. Dann steht schon Datum und Location für 2024 Wettkämpfe bei euch?
Ja, wird beides dieses Mal, also wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass wir immer nur Worlds und Europameister bzw. Kontinentalmeisterschaften immer im Wechsel starten lassen, weil auch da finde ich im Powerlifting immer schade. Ich finde, dass die Europameisterschaft so ein Stück weit entwertet wird, dadurch, dass die im gleichen Jahr wie eine Weltmeisterschaft stattfindet und man einfach, und das sieht man ja auch, die Besten starten da nicht. Also in den seltensten Fällen so. Es gibt immer Ausnahmen, aber zum Beispiel hier in der 120er, der Tony Cliff, das ist ja Brite, der ist auch bei den Euros nicht gestartet, weil der sich wahrscheinlich auf Sheffield oder so vorbereitet. Und sowas möchte ich gar nicht haben. So, ich möchte nicht, dass, sage ich mal, die Europameisterschaft mehr so ein, na, so ein Semi-Amateur-Wettkampf ist. Das ist beim Judo zum Beispiel auch so. Also da starten dann irgendwie bei der U23-Europameisterschaft, ja, da starten halt die, die es im Männerbereich noch nicht geschafft haben. Gibt aber auch 18-Jährige, die im Männerbereich komplett rasieren. Ne? Deswegen wird das immer im Wechsel stattfinden und wird beides in Dessau sein. Das ist jetzt natürlich nicht der Nabel der Welt, aber ist von der Location her das, was wir schon 2017, 18 und 19 hatten. Damals, da hieß es ja noch nicht Fine Rap und 2019 war ich ja das erste Mal mit involviert. Und der erste Wettkampf wird am 8. und 9. Juni sein. Das wird die German Open und die EM wird am, müsste der 26., 27.10. sein. Genau, da könnt ihr dann, kommt nach Dessau, gönnt euch das, das wird geisteskrank. Also die Leute, die da antreten, ist wirklich gestört. Also no joke, wenn ich das so vor 4-5 Jahren gehabt hätte, ich glaube, das hätte mich auch nochmal ganz anders motiviert, einfach das zu sehen, was da möglich ist.
Und gibt's Möglichkeiten, Wettkämpfe oder vielleicht auch sogar dann dort für Anfänger, die dann vielleicht den ersten Wettkampf machen wollen, wo es dann vielleicht so ist, die schaffen jetzt gerade den Muscle-Up, die können Klimmzüge mit ein bisschen Zusatzgewicht, die machen halt eben keine 500 total, sondern die machen halt noch deutlich weniger, aber die würden gerne diesen Sport machen. Das ist ja, glaube ich, immer so ein bisschen die Schwierigkeit bei so Sportarten, die jetzt neu anfangen, wo man dann eben vielleicht dann nur den großen Wettkampf hat mit ein paar Leuten, die halt aber alle ultra stark sind. Also dann einfach so eine Beginnerklasse.
Da sind wir auch tatsächlich gerade dran, das auch niederschwelliger anzubieten. Mhm. Also haben ja 2021 haben wir angefangen, unsere Software zu programmieren und die soll quasi oder hat kann jetzt schon eigentlich alles digitalisieren, was an so einem Wettkampf dranhängt. Also ich weiß nicht, du hast doch auch irgendwann vor ein paar Jahren wahrscheinlich deinen letzten Powerlifting-Wettkampf mitgemacht,
2021 war der letzte.
Ja, siehst du, vor 2 Jahren. Und wir haben es zum Beispiel, um da vielleicht mal nur so einen kleinen Einblick zu geben, so weit, dass du gar keine Zettel mehr für die Versuchsangabe brauchst. Sondern jeder Athlet bekommt einen persönlich generierten QR-Code, den du an einem Tablet einscannst und da gibst du den nächsten Versuch an.
Okay.
Und das wird automatisch in der Liste aktualisiert, zum Beispiel. Ne, das ist jetzt nur so eine Mini-Spitze, ein Spitzchen des Eisbergs. Aber im Endeffekt sind wir jetzt schon so weit, dass da eigentlich alles digitalisiert ist. Die Athleten legen ein Profil vorher an, melden sich dort an. Wir sind jetzt gerade dabei, Payment-Prozess mit zu integrieren. Und dann wollen wir quasi mit Hilfe dieser Software es leichter und zugänglicher machen, auch Wettkämpfe zu veranstalten. weil du eben dir keine Gedanken über Anmeldung und Verwaltung und im Nachgang noch Ergebnisse veröffentlichen und so weiter, so das ist alles abgegolten, automatisch. Und das ist das Ziel auch für mich, in der zweiten Jahreshälfte quasi mindestens noch 1 bis 2 Beginnerwettkämpfe zu organisieren, wo Leute halt wirklich niederschwellig competen können, sich keine Gedanken darüber machen müssen, dass da irgendwie eine Leistungserwartung oder so ist, was grundsätzlich aber beim Wettkampf sowieso jetzt nicht so krass der Fall ist. Aber das haben wir auf jeden Fall auch auf dem Schirm. Ne? Also wir wollen jetzt nicht, dass das sich in so einen elitären Sport entwickelt, wo nur Top-Athletinnen und Athleten teilnehmen können, sondern ich möchte schon, dass das für die breite Masse zugänglich ist und dass aber aus der breiten Masse heraus halt auch eine ja sportliche Perspektive geschaffen ist. Weil es bringt dir halt auch nichts, wenn du, ja, was, also stell dir vor, du hast nur eine deutsche Meisterschaft und das war's. Ja. So, dann muss jeder an der deutschen Meisterschaft teilnehmen. Ja, und dann bist du deutscher Meister und das juckt halt keinen, weil
ich meine,
bist halt deutscher Meister.
Für viele ist es dann auch so ein bisschen so eine Hemmschwelle zu sagen, ich mache jetzt meinen ersten Wettkampf, ich melde mich bei der deutschen Meisterschaft an, muss dann vielleicht quer durchs ganze Land fahren, um da mitzumachen. Wenn dann irgendwie lokal bei dir in der Nähe in einem Studio vielleicht so ein kleiner Wettkampf mit nur ein paar Teilnehmern auch gemacht wird, weil es ist ja dann deutlich einfacher zu sagen, okay, da mache ich mal mit, das probiere ich mal aus. Und vielleicht, weiß ich nicht, ob das irgendwie auch Thema bei euch ist, aber dass dann irgendwie Studios, Vereine oder sonst irgendwie auf euch auch zukommen können und sagen können, hey, wir wollen gerne auch mal einen Calisthenics-Wettkampf bei uns machen, aber jetzt nicht einfach nur irgendwas, sondern wir wollen da schon auch was Richtiges machen. Kann man sich da bei euch irgendwie Unterstützung auch einholen?
Genau, also der Plan ist eben, wir wollen mit der Software es schaffen, eine Sportplattform zu bauen. Mhm. Also uns geht es quasi nicht darum, dass wir mit der Software an sich, mit dem Organisationstool, irgendwie einen krassen Cashflow generieren, sondern uns geht es darum, eine Vernetzung, eine großflächige Vernetzung zu schaffen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel das CrossFit-Gym aus deiner Nähe der Meinung ist, ey, wir würden gerne mal so einen Wettkampf veranstalten, dann können die uns einfach kontaktieren und dann bekommen die quasi einen Veranstalter-Account und können dort das Ganze aufbauen. Und dann sind aber auch die Ergebnisse automatisch in einer großen Datenbank zusammengefasst. So, dann haben die aber eben auch eine Datenbank an Judges, die ausgebildet sind, auf die die zurückgreifen können, was halt alles viel, viel leichter macht. Weil du guckst dann, hey, pass mal auf, ah, hier, guck mal, Thorsten, der ist ja bei mir aus dem Dorf um die Ecke, ich wusste gar nicht, also ich wusste nicht, wer das ist und ich wusste nicht, dass der Judge ist, aber den kann ich jetzt einfach anschreiben und fragen, ey, Thorsten, hast du an dem und dem Tag Zeit? Wir würden da gerne einen Wettkampf veranstalten, da sagt er vermutlich nicht nein. Das ist quasi so der Grundgedanke, das langfristig so zu schaffen, dass du eben diese Informationen sind das A und O bei so einer Eventorganisation und die versuchen wir halt zu bündeln, alle möglichen Informationen und auch langfristig in so diese Richtung von openpowerlifting.org zum Beispiel zu gehen, zu sagen, ey, da muss niemand mehr eine Excel-Tabelle hinschicken und dann überträgt das jemand händisch, sondern das ist einfach durch die Wettkämpfe automatisch digitalisiert. Das spart extrem viel Zeit, das macht es aber auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer viel schöner, weil du auch vor Ort, ne, also das ist ja so ein Ding, diese Qualität an Digitalisierung hast du eigentlich immer erst ab einem gewissen Niveau von Wettkämpfen. Ja. So, und wir wollen das quasi auf das niedrigste Niveau anbieten, weil du eben zum Beispiel auch in der App dann, also es ist jetzt aktuell eine Browser-based App, langfristig soll das eine richtige App sein, kannst du im 3-Sekunden-Takt aktualisiert sehen, wer hat welche Versuche gemacht, wo ist der gerade im Standing und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die mir zum Beispiel im Powerlifting so krass fehlen, weil ich einfach sage, ey, ich brauche mich nicht dort live hinzusetzen, weil ich überhaupt nichts mitbekomme von dem Wettkampf. Ja, so, ja. Ich muss mir währenddessen den Livestream aufmachen, damit ich sehe, wer competet gerade, wie heißt die Person, was für ein Gewicht bewegt die, welchen Rank, mit welchem Subtotal hat die Person. So, und das kann halt nicht sein. Also es darf nicht sein, dass es live vor Ort, sage ich mal, qualitativ bescheidener für die Zuschauerinnen und Zuschauer ist als im Livestream.
Ja, ja, das ist selbst bei größeren Sportarten immer noch ein Problem, muss man einfach sagen.
Genau.
Und ich meine, so wie es anhört, kann das Ganze dann auch theoretisch für Powerlifting, CrossFit, Gewichtheben theoretisch auch umfunktioniert werden irgendwann mal.
Genau, das ist, sage ich mal, das langfristige Ziel. Wir haben das eben so aufgebaut, dass wir jetzt erstmal mit dem Streetlifting anfangen wollen. ne, unsere Erfahrungen machen, so wie wir das ja die ganze Zeit schon machen. Wir versuchen ja immer, möglichst sinnvoll zu wachsen und das auch nachhaltig zu machen.
Ja.
Und eben nicht einfach zu sagen, ja, wir machen das jetzt auch fürs Powerlifting, obwohl wir überhaupt keine Ahnung davon haben. Sondern da setzen wir uns dann halt hin, hören uns an, was muss da vielleicht noch verändert werden, was müssen wir vielleicht noch besser machen, damit das überhaupt für die Sportart funktioniert. Aber das ist schon so die Perspektive, die wir damit verfolgen, weil ich eben der festen Überzeugung bin, dass alle davon profitieren, langfristig.
Ja.
Und wenn je mehr Leute, die Kraftsport betreiben, auf einer Plattform sind, desto besser ist es für den Kraftsport. Und ob der Kraftsport dann Powerlifting, Streetlifting, Gewichtheben, CrossFit, whatever heißt, ist völlig Bums, weil es ist am Ende trotzdem ein Nenner und langfristig vielleicht irgendwann sogar eine Sportplattform.
Mhm. Ja. Ja, richtig cool.
Das wäre so der Traum natürlich.
Ja, dann kommen wir mal zum Ende. Und zum Ende bekommt mein Gast wie immer nochmal das Wort, kann sagen, was du willst, kannst auch gerne mal Werbung machen für eure Plattformen. Ich erinnere mich richtig, ihr habt auch einen Podcast.
Wir haben mittlerweile einen Podcast.
Läuft der auch also regelmäßig oder?
Der Dip or Die Podcast, da könnt ihr einschalten, der kommt wirklich wöchentlich. Da sind wir jetzt auch schon bei, ich glaube 37 Folgen, 38 Folgen oder so. Also das kriegen wir tatsächlich, jeden Mittwoch kommt dann eine neue Folge. Und ansonsten, die Herzensangelegenheit kommt einfach bei Final Rap vorbei, kommt nach Dessau. So, Dessau ist zwar nicht, wie gesagt, der Nabel der Welt, aber Leipzig ist in der Nähe, macht einen Umweg, fahrt nach Leipzig, kommt dann die Stunde nach Dessau gefahren und gönnt. Und wenn ihr das nicht schafft, beim Streetlifting zuzuschauen, dann fahrt wenigstens zum nächsten Powerlifting-Wettkampf. Und seid da vor Ort, das ist die Hauptsache. Online ist immer okay, aber vor Ort sein ist immer noch mal was anderes.
Ja, sehr cool. Dann vielen Dank für deine Zeit und alle, die jetzt, wie gesagt, mal Bock haben, irgendwie Streetlifting mal so richtig zu machen, auszuprobieren, checkt Final Rap ab, schaut bei Toni auf dem Profil vorbei, da sind auch immer wieder mal auch Tipps zu Technik und sowas auch mit dabei, habe ich gesehen bei Instagram, gerade was eben so Dip-Technik und sowas angeht, ist ja für viele immer so ein schwieriges Thema. Ja, die Bodybuilder sagen, ich muss so machen, die anderen so. Jetzt haben wir hier Experten, was den Dip angeht, so wie Bankdrücken, die Powerlifter, die Experten sind jetzt eben die Streetlifter, die Experten beim Dip. Und dann sind wir am Ende für heute. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin, bleibt stark. Ciao.
Tschüss.